Fancy Ryan Clancy here. You have to listen to the fanciest podcast I know, Catch Club.
Oh my God!
Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuesten Ausgabe des Independent Circuit. Der Independent Circuit, der Catch Club, der wird heute orange. Und zwar zum Orange Crush, denn wir reden über das neue Projekt von den Orange Crush-Machern Produce Volume 1, stand auf dem Plan. Und das mache ich selbstverständlich nicht alleine, sondern dazu habe ich mir mein rechter Platz ist frei. Ich wünsche mir den Herrn Sebastian herbei.
Hallo Drew. Ja, ich glaube, man kann schon mit Fug und Recht behaupten, es ist schon eine besondere Show gewesen, glaube ich.
Ja.
Weil... Und ich denke, da werden mir einige recht geben. Es gibt schon gewisse Erwartungen an Produce. Vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung, dass sie gewisse Lücken füllen, die in den letzten Jahren entstanden sind. Die Erwartungen haben sie sich auch teilweise selber zuzuschreiben, muss man auch fairerweise sagen. Mhm. Aber ja, insofern hatte die Show schon eine gewisse Fallhöhe und sie war schon auch, also die Augen waren draufgerichtet. Jetzt vielleicht nicht die Augen der großen Allgemeinheit, aber gerade im Independent-Bereich hat man schon hingeguckt.
Auf jeden Fall. Ich meine, man hat ja auch, naja, ein bisschen Eier auf den Tisch gelegt und gesagt, ja, wir machen so. Also man hat schon sehr viel Vorschusserwartungen geschürt, sage ich mal, ne?
Das ist richtig. Und dann läuft es ja auch noch auf MyAW, was ja auch nicht gerade eine kleine Plattform ist.
Absolut.
Insofern, ja. Genau. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, ob das dem gerecht geworden ist.
Genau, absolut. Darüber reden wir heute und vielleicht kannst du ja mal so kurz gerne erzählen, also das war jetzt hier halt die erste Show, eine Volume 1, die genau. Octopus. Das ist dann vielleicht auch schon ein perfektes Stichwort. Sebastian, erklär uns doch mal kurz, was du das Konzept dieser Liga oder dieser Eventreihen halt ist.
Sehr gern. Also erstmal kurz vorab. Wir haben ja gerade schon gesagt, dass gewisse Erwartungen geschürt wurden, wo kommt Fotos überhaupt her oder was ist das überhaupt? Im Endeffekt kann man sagen, Produce hat sich aus dem Umfeld von Jersey Championship Wrestling, also dem Subbrand von GCW, entwickelt. Ja. Weil bei GCW hatten wir ja Orange Crush, was involviert war. Jetzt für die fragenden Zuhörer zu Hause, was ist Orange Crush? Ist gar nicht so leicht zu erklären. Also Orange Crush selbst ist erstmal eine Publikationsplattform, die versucht, Wrestling und, ich sag mal, klassische Kunst miteinander zu verbinden. Was heißt das? Das heißt, wo ich sie zum Beispiel das erste Mal wahrgenommen habe, sie veröffentlicht dann zum Beispiel so, ja, Bildbände kann man das nicht nennen, aber halt so Magazine, die sehr bildlastig sind, mit Fotografien zum Thema Deathmatch Wrestling. Und alles ist so ein bisschen im Arthouse-Stil gehalten, würde ich das jetzt einfach mal beschreiben. Und das ist halt nicht zufällig, weil dieses ganze Projekt kommt aus dem Umfeld der New Yorker Kunstszene und Adam Abdallah, der Besitzer von Orange Crush und jetzt auch der Besitzer von Produce, der wie gesagt auch ins Booking unter anderem bei JCW halt involviert war, ist quasi PR-Berater im Kunstbereich. Ich glaube, so kann man das beschreiben, oder?
Ja, ich denke schon, ja, doch.
Ja, also im Endeffekt, was macht er konkret? Er ist dann zum Beispiel für die Organisation von Veranstaltungen, von Ausstellungen verantwortlich, beispielsweise einer Ausstellung von Lee Moriarty, der ja auch Künstler ist, für die Leute, die es nicht wissen, der auch malt. Er veranstaltet zum Beispiel Jam Sessions, er veranstaltet andere Musik-, Performance-Kunst-Veranstaltungen, er produziert Independent-Filme mit, all solche Geschichten halt. Ne? Er hat dann DJs, die auftreten unter seiner Regie quasi. Und das Konzept ist zum einen, dass diese Dinge involviert werden. Das haben wir auch bei der ersten Show gesehen. Das heißt, du hast zum Beispiel Musik-Live-Auftritte, es werden Dinge beworben aus diesem Kunstportfolio, möchte ich das mal nennen. Und zum anderen Produce, du hast es schon gesagt, du hast auch schon den Namen erwähnt, die Shows stehen immer unter einem gewissen Motto und haben einen Paten oder wie sie es selber nennen, curated by, also im Deutschen gibt es ja auch das Wort kuratiert. Das heißt, es gibt quasi jemanden, der ja den Abend so ein Stück weit präsentiert, würde ich sagen. Oder in dessen Zeichen das steht. Und am ersten Abend war es Jonathan Gresham, Deswegen auch The Octopus, er war ja auch im Main Event. Und wenn wir zum Beispiel jetzt schon an die Shows denken, die jetzt kommen werden, nächste Show heißt dann zum Beispiel Tiger Style, sprich, da ist derjenige, der es kuratiert, Lee Moriarty. Und auch da ist man sehr offensiv mit dem Social Media umgegangen. Man hat nämlich dann vorher unter anderem auch schon öffentlich verkündet, dass die Leute dann auch finanziell beteiligt werden. Ich weiß nicht, ich glaube, es waren 5% oder so.
Ja, auf jeden Fall irgendwie bei den Ticketeinnahmen irgendwie sowas hat er da geschrieben, werden sie dann halt mit quasi beteiligt.
Richtig. Und generell muss man sagen, diese Liga hat halt für Aufsehen gesorgt, weil sie halt sehr viel schon angekündigt haben, große Namen, viele Shows, viele verschiedene Showkonzepte. Und auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite sieht man sowas immer und denkt, nehmt ihr euch nicht ein bisschen viel vor, vor allen Dingen, weil hier ja auch so ein bisschen das Problem war, dass man die Tickets ziemlich teuer gemacht hat. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, erste Reihe $130 oder so.
Ja, sowas, die waren schon sehr teuer, das stimmt.
Was für Indie-Verhältnisse echt eine Menge ist, gerade in den USA. Plus, dann hat man es halt auch noch hinter eine Paywall gepackt und zwar nicht nur, dass es auf MyAW läuft, wo man auch sagen könnte, ja, haben ja viele, ist ja auch nicht so teuer im Monat. Aber es ist halt auch noch ein Pay-Per-View, also es sind Pay-Per-Views bei MyAW.
Genau.
Und ja, man kann dann so Packages kaufen, dann ist es, glaube ich, so knapp $10 pro Show, meine ich.
Ungefähr, ja.
Ja, aber das sind natürlich schon relativ hohe Hürden für eine Show, die halt noch nicht, oder für eine Liga, die noch nicht veranstaltet hat. Die sich ihr Publikum noch bilden muss, quasi.
Ja, absolut.
Und insofern, ne, haben sie die Latte schon relativ hochgelegt.
Ja, ohne, sie hatten ja auch, glaube ich, die ersten 6 oder sowas hatten sie angekündigt quasi in einem Lauf, bevor jetzt halt eine Show passiert ist.
Und seitdem haben wir schon wieder einiges an Ankündigungen gehabt.
Genau, also sie haben jetzt quasi für den Rest des Jahres haben sie dann angekündigt. Gut, aber ich würde sagen, wir sprechen erstmal über die erste Show, bevor wir ein bisschen in die Zukunft gucken.
Richtig.
Und das war, wie gesagt, eine Volume 1 dann eben, produced by Jonathan Gresham. Dementsprechend hieß die Show auch The Octopus. Fand statt in New York City im Pioneer Works. Deine Meinung zum Venue? Mir hat das sehr gefallen.
War super Indie-Venue. Also,
ja, also das hat wirklich Indie-Wrestling geschrien.
Man muss auch sagen, es war, glaube ich, auch gar nicht mal so groß, aber dafür war es pickepacke voll.
Ja.
Und es machte auch den Eindruck, dass man nirgendwo so wirklich weit vom Ring weg war, weswegen das auch, das hat man auch bei der Show gemerkt, eine ziemliche Hexenkessel-Atmosphäre war. Ich glaube, das war auch ziemlich laut vor Ort, also im positiven Sinne.
Das glaube ich auch, aber das ist ja dann schon mal für eine erste Show, also du merkst dann, wir haben es schon gesagt, ne, man war da erstmal ein bisschen vorsichtig natürlich, weil man nicht wusste, ne, was wird das, aber es schien ja dann zumindest viele Leute drauf Bock zu haben.
Ja, man könnte jetzt umfen, dass das so ein bisschen vielleicht sogar eine Strategie ist. Also wir kennen das ja zum Beispiel von PWG, wo ein Christian Michael Jakobi, liebe Grüße, sollte er das hier irgendwie hören, ja mal erklärt hat, ja, das ist halt künstliche Verknappung, ne? Man lässt viel weniger Leute rein, als man könnte, und macht dafür die Ticketpreise hoch. Vielleicht ist das hier zumindest ein bisschen daran angelehnt.
Ich will jetzt auch nicht, ich möchte jetzt nichts unterstellen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass zumindest ein paar Plätze vielleicht oder ein paar Tickets an Leute, an Bekannte von Adam aus der Künstlerszene oder sowas halt gegeben worden sind.
Stimmt. Also es muss man auch sagen, wir haben ja gerade ein bisschen erläutert, deswegen war mir das auch wichtig, das einmal im Vorhinein so ein bisschen zu machen, wo diese Liga auch so ein bisschen herkommt und was man auch da so vielleicht so ein bisschen an Zuschauern erwarten kann. Und da muss man auch sagen, dafür war dieses Venue auch perfekt gewählt, weil das halt stimmig.
Absolut. Und Stimmung war auch soweit über die Matches zumindest auch ganz gut bei den Fans. Die hatten auf jeden Fall Bock.
Absolut.
Würde ich sagen. Es gab auch eine kleine Pre-Show, die Express Lane quasi. Ich habe sie nicht gesehen, aber ich weiß, dass du sie gesehen hast, Sebastian.
Genau.
Deswegen darfst du da gerne drüber einmal kurz sprechen.
Also da ist auch schon mal aufgefallen, und ich glaube, man kann es schon so ein bisschen vermuten von dem, was wir erzählt haben. Hinter dieser Liga steckt durchaus Geld.
Ja, absolut, ja, also wenn die eins haben, dann Kohle.
Also man hat dann, wie man das auch von AEW zum Beispiel kennt, in der Pre-Show halt Hype-Clips gezeigt, man hat teilweise Wrestler nochmal ein bisschen vorgestellt, man hat Beziehungen zwischen Wrestlern ein bisschen vorgestellt, also die wurden dann auch später auch nochmal in der Main-Show gezeigt und die hatten schon ziemlich hohes Produktionslevel, das muss man fairerweise sagen.
Ja.
Und dann hatte man noch zwei Matches, also die Struktur war eigentlich sehr ähnlich, wie wir das so von Zero Hour und so kennen, würde ich sagen. Und dann hatten wir halt zwei Matches. Das eine war ein Six-Woman-Tag-Team-Match. Dark Sheik, Emerson Jayne und Gabby Forza gegen Shannai Kai, Jordan Blade und Nyx XS. Hat bei Cagefish Wertung von 6,00, stimme ich komplett zu, war echt ein anständiges Match. Ging unter 10 Minuten, war ganz lustig. Es gab dann auch so ein bisschen so eine Mini-Story, dass Gabby Forza und Dark Sheik, also Gabby Forza ist ja your homie, the know me, hat ja auch so ein, ja, im Englischen würde man sagen, fun-loving Character, ja. Mhm. Und Dark Sheik hat da so ein bisschen Straight Woman gemacht und hat sich dann unter anderem über den Hut aufgeregt und so, das war sehr witzig. also sie haben trotzdem gewonnen, muss man sagen, gegen Shannai Kai, Jordan Blade und NXXS. Das war ein unterhaltsames Pre-Show-Match und da gab es noch Oney King gegen Dominic Guarini, das ging nicht mal 5 Minuten und war fast so ein bisschen wie ein Abyss-Match. Wurde auch dementsprechend dadurch Ringrichterentscheid beendet, also das hat für mich alles sehr nach Abyss ausgesehen. Was ja bei Guarini auch passt. Ich war sehr überrascht, dass er verloren hat gegen Oney King. Und ja, war eine anständige Pre-Show. Also hat mir echt zum Einheits ganz gut gefallen. War auch eine Stunde, also war völlig okay. War auch for free auf YouTube. Und ja, kann man sich da auch immer
spaßig. Ja, und dann würde ich sagen, dann springen wir doch einfach direkt mal in die Hauptshow halt rein von The Octopus. Hat natürlich dann auch nochmal angefangen, ne? Das gab es ja auch dann ziemlich viel dann noch an dem Abend halt, ne? Viele Hype-Videos und sowas halt. Also, du hast schon gesagt, Produktion natürlich absolut on top. Da kann man wirklich nicht meckern. Also, besser als 80% aller Indie-Promotions auf jeden Fall, was die Production angeht, ist schon top, ne? Kann man nicht anders sagen.
Also, ich weiß nicht, ob du mir da widersprechen würdest, aber ich würde sagen, es ist von der Produktionsqualität absolut vergleichbar mit WXW.
Ja, absolut. Total.
Das ist ja auch ein Kompliment, weil WXW ja wirklich für Indie-Verhältnisse sehr hohe Produktionsqualität
hat. Absolut, aber heute auch noch ein bisschen, also hat selbst quasi die Random-Matches haben da selbst dann halt ein Hype-Video quasi gekriegt.
Ja,
auf jeden Fall. Es fing auch direkt quasi an mit dem ersten Match, wo es dann auch ein schönes Hype-Video dazu gab, weil es gibt ja dieses, naja, fast sehr beliebte, fast schon kultstartige Zitat von Zack Sabre Jr., der ja damals mal gesagt hat, in der Pressekonferenz von New Japan, technisches Wrestling für eine amerikanische Audience, das wäre halt so, als wenn man einem Hund Shakespeare vorlesen würde. Und ja. Das hat sich natürlich Zack Sabre Jr.'s Gegner sehr zunutze gemacht, weil A, er einen Hund hat, B, er gelernter Schauspieler oder Theaterschauspieler, vor allem mit Spezifikation auf Shakespeare ist.
Richtig, und in London auch ausgebildet wurde, muss man sagen.
Genau, dementsprechend war das natürlich Darren Bankston, der dann einfach in diesem Hype-Clip seinem Hund einfach Shakespeare aus dem Buch vorgelesen hat.
Das war großartig.
Ja. Und hat dann gesagt, ja, hier, das geht doch. Fand ich schon sehr gut auch, dass man das so aufgebaut hat, weil, keine Ahnung, das Zitat von Zack Sabre Jr. ist ja schon ein paar Jährchen alt. Dass man das halt so, fand ich übrigens großartig bei der G1-Konferenz jetzt für dieses Jahr, hat Zack auch mal ganz schön einfach so gesagt, ja, ich finde das gut, dass dieses Jahr im G1 keine amerikanischen Wrestler dabei sind.
die Rolle ja. Passt halt gut zu ihm, ne?
Die passt halt gut zu ihm, auf jeden Fall. Dieser kleine Troll, so ein bisschen so Dickhead oder wie er immer sagt, Dickhead. Da ist mir aber dann direkt aufgefallen, das war so, war jetzt kein Production-Abfuck, aber das fand ich jetzt nicht so geil. Das Hype-Video war vorbei und der Entrance ist schon gelaufen. Da war dann Zack Sabre Jr. schon im Ring und sowas halt. Das war ein bisschen, ja, das war so ein bisschen stimmig. Ich mag ja Entrance und sowas sehr gerne, Ankündigungen. Das hat mich immer so ein bisschen rausgenommen dann. Apropos Ankündigungen, den Ringsprecher fand ich sehr cool. Hatte so ein bisschen so Bruce Buffer-Vibe, so wenn er so announced hat, so eine bisschen etwas tieferen Stimme. Ladies and Gentlemen, so ein bisschen. Ne? Das hat einfach gut zu diesem Konzept irgendwie gepasst.
Ich auch generell das Drumherum. Wir hatten ja im Kommentar noch Walker Stewart, den ja viele von New Japan kennen. Ja. Und von vielen anderen Ligen, muss man inzwischen sagen. Und Tom Lawler, der das auch ganz gut gemacht hat, fand ich.
Die waren halt eine gute Ergänzung, weil Tom Lawler auch manchmal so ein bisschen, ne, der ist so ein bisschen goofy, der macht auch mal so den einen oder anderen Scherz. Und Walker Stewart konnte das mitgehen, aber konnte das auch gleichzeitig so wieder in die Ernsthaftigkeit so ein bisschen lenken. Er war halt natürlich noch im Land, weil den Tag vorher war ja der AEW Pay-Per-View. Das heißt, es hat sich natürlich angeboten, hat man auch direkt gesagt, für die nächste Show wird er nicht dabei sein, weil er ist ja halt in Japan beschäftigt, da läuft ja das G1, das fängt ja jetzt kommendes Wochenende an.
Also was dieser Mann im Jahr an Shows kommentiert, das ist absolute Wahnsinn. Ich muss überlegen, wir sind jetzt 9.7., ne? Das heißt, wir haben das Jahr jetzt, war ein bisschen mehr als zur Hälfte durch. Und er hat bereits 52 Shows kommentiert. Und zwar von den verschiedensten Ligen.
Ja, das ist verrückt. Ja, vor allem, das hat er, habe ich auf Twitter gesehen, der macht ja teilweise in den Tourpausen, wenn er in Japan ist, kommentiert der aus seinem Hotelzimmer quasi aus die Shows. Also von anderen Ligen dann halt, ne? Der kriegt dann die Files zugeschickt und kommentiert und nimmt dann quasi das Audio auf, während er die Show guckt.
Ja, vor allen Dingen, was für Ligen? Weißt du, der ist New Japan AEW-Kommentator und dann kommentiert der für Diamond Championship Wrestling in Alabama oder so.
Ja, ist schon krass.
Wahnsinn.
Ja, das ist wirklich, also, aber auch ein sehr guter Kommentator, wie ich finde. Also, ich mag den sehr gerne.
Deswegen ist der ja überall, weil der so gut ist.
Deswegen ist der überall. Das ist ein sehr guter Punkt. Aber dann fang doch gerne mal an, Sebastian. Wie fandst du denn den Opener? Zack Sabre Jr. gegen Darian Bankston?
Ja, also ich muss sagen, natürlich ein Match, was mir auch sehr zusagt. Für mich persönlich das drittbeste Match der Show. Auch eins von den drei Matches, die ich so richtig gut fand. Also so, sagen wir mal, 4 Sterne und vielleicht ein bisschen noch aufwärts gut. Es gab schon noch bessere, oder sagen wir mal so, die beiden könnten vielleicht sogar ein noch besseres Match haben. Und mir hat zum Beispiel Darian Bankston gegen Timothy Thatcher bei Action am Mania-Wochenende, was ja stilistisch durchaus vergleichbar ist, noch besser gefallen.
Ja, auf jeden
Aber
Fall.
Das hier fand ich schon trotzdem wirklich gut. Das war halt das, was man von den beiden an technischen, an mattenbasiertem Wrestling erwarten konnte. Submission-orientiert und im Endeffekt so ein bisschen das, was Darian ja schon jetzt die letzten Jahre macht, dass er ein Stück weit auch das Erbe von Daniel Maccabee weiterführt. Das haben wir hier auch wieder teilweise auch, ne, man sieht es bei einzelnen Moves bei ihm, aber bei Gegnern, die auch mit Daniel eine Geschichte haben und ja, das Match ist tatsächlich sogar das zweitbeste bewertete Match bei Cage Match hat eine 7,55. Ja, ich war noch so mal halben Punkt drüber, ich war so ziemlich genau bei 8. Aber man muss natürlich auch sagen, es war ein Opener und dass die da jetzt nicht komplett Nüsse gehen.
Ja.
Und dass die jetzt auch nicht, also ich sag mal, ich find's auch gut, dass das 10,5 Minuten ging und dass die nicht sagen, ah, Opener erstmal 20 Minuten.
Ja, das die Befürchtung hatte ich nämlich bei der Show irgendwie, dass dann jedes Match oder jedes zweite Match dann irgendwie ein 20-Minuten-Match wird oder sowas halt.
Die Angst können wir schon mal nehmen, die ist nicht eingetroffen, die Befürchtung. Deswegen, ich fand, das war als Opener kannst du es kaum besser machen. Hätten die beiden vielleicht in einem Main Event, wo nochmal mehr Fokus drauf gesetzt, hätten die noch ein besseres Match wrestlen können, wahrscheinlich. Aber als Opener war das richtig gut.
Ja, ich bin nicht so ganz so high wie du. Ich mag natürlich beide sehr, sehr gerne. Zack Sabre Jr. ist einer meiner Lieblingswrestler und ja, Darian ist, glaube ich, ein Wrestler in unser aller Herzen, der da einen besonderen Platz drin hat. Geiler Typ halt einfach, ne? Aber also für mich hat es so ein bisschen, vielleicht war es auch die Kürze oder sowas halt, aber für mich hat es nicht so ganz geklickt, aber meine Erwartungen waren vielleicht auch sehr hoch, vielleicht ist das dann einfach so ein bisschen ein persönliches Problem. Aber overall war es schon cool und auch für als Opener und sowas, als Start für dieses, hat das schon mal den Ton angegeben, so ein bisschen für die Show und für das, was die Liga sein soll, also geht das halt definitiv klar.
Auf jeden Fall.
Und ja, danach kam Vader Scott dann zum Ring, die hat dann den Sieger Zack Sabre Jr. interviewt und hat gesagt, ja, ne, Zack, eindrucksvolles Debüt und sowas hier halt. Also das gab es so ein paar Mal so während der Show, auch so ein paar Interviews, das hat dann immer Vader Scott übernommen.
Genau.
Hat er gesagt, ne, wie sieht's denn aus, wann sehen wir denn dich das nächste Mal bei Projuice, ne? Und dann hat er gesagt, ja, you know what, I don't know when you see me the next time, mate. Ja, und er hat so ein bisschen, ne, dieses Standardding, was so fast jeder Fly-In sagt, so, ne, ja, ich weiß nicht, wann ich wiederkommen werde, aber ich werde auf jeden Fall mir das nicht entgehen lassen, ich werde nochmal am Start sein und, ne, Orange ist ja auch meine Farbe hier, ne, also, das nächste Mal, wenn ich komme, dann werde ich die Show hier auch produzieren, hat er dann gesagt, ne. Mal gucken, wann das sein wird, ob es dann dazu kommt, weil der Typ ist natürlich auch sehr, sehr beschäftigt, das muss man natürlich auch sagen, ne, ist einer der Topstars bei New Japan, das heißt, der verbringt natürlich die meiste Zeit dann in Japan, ist klar. Er war jetzt ja auch nur hier, das muss man ja auch mal sagen. Er war jetzt hier, weil natürlich den Tag vorher die AEW-Show halt war, den Sonntag, ne?
Das kannst du für ein paar Leute auf der Karte sagen. Das war sehr schlau getimed.
Das war schlau getimed. Die Show war ja auch am Montag, also der AEW war am Sonntag, die Show war am Montag. Ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum die halt am Montag halt dann gewesen ist, dass also, dass man das mitnimmt. Ich weiß gar nicht, wo war der Pay-Per-View? Der war doch in in Los Angeles. Ja, gut, ist natürlich schon ein Stückchen nach New York dann halt, aber ist dann halt schon mal im Land oder sowas halt. Ist dann natürlich einfacher, jemanden von L.A. nach New York zu fliegen, als von Tokio nach New York, ne? Da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Das ist klar, von daher hat man das halt mitgenommen. Ja, und dann geht's auch direkt weiter mit dem zweiten Match. Hot Sauce Tracy Williams, oder wie der Ringsprecher ihn ankündigt hat, nur als Hot Sauce. gegen LeBron Cousin. Weißt du eigentlich, von wem der Name Hot Sauce kommt?
Nee.
Chuck Taylor.
Wirklich?
Ja, der hat den erfunden quasi, oder
es gibt einen lustigen Namensherkunft. Das ist ja genauso wie hier unser lieber Freund, der Reverend, der Manager von Cover of the Gold, ist ja derjenige, der Phenomenal One für AJ Styles erfunden hat.
Verrückt, ne? Für was so manche Leute so Credit kriegen, ist schon wild. Aber ja, das war Chuck Taylor, was ja irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt, auch Sinn macht. Beide kommen aus der Wrestle Factory von Chikara, ne?
Die Karrieren haben sich öfters gekreuzt.
Definitiv. Ja, und er traf auf. Ja, wenn ich jetzt sage, es ist ein Aufsteiger von den letzten paar Jahren, ist es eigentlich falsch, weil der Typ ja schon fast 15 Jahre aktiv ist. Aber, aber er ist so in den letzten paar Jahren erst so wirklich so, auch vor allem durch so Ligen wie DPW und sowas, er ist halt rausgekommen, so bekannt geworden, sag ich mal. Oder
er war halt ein gutes Jahrzehnt ein in North Carolina sehr respektierter und anerkannter lokaler Independent Wrestler.
Ja,
und erst in den letzten Jahren durch DPW ist er über die Grenzen dieser Bubble hinaus bekannt geworden. Und zwar auch erst so ab 2024 ungefähr.
Genau, also ne, klar, also schon auf jeden Fall lange dabei, eigentlich schon Veteran, aber so wirklich, so wie das war, ist so ein bisschen das Thomas Shire-Prinzip, wenn man so will.
Ja, Thomas Shire ist da tatsächlich ein sehr guter Vergleich. Oder bei Daniel Maccabee war es ja ähnlich.
Ja, das
da war es ja noch ein bisschen wilder mit dem Hin- und Herwechsel zwischen Backyard Wrestling und
Professional
Wrestling. Aber Shire ist tatsächlich ein sehr guter Vergleich.
Ja, aber ich mag auch LeBron Cousin sehr, sehr gerne. Ist ein sehr guter Wrestler. Durften wir ja auch schon live sehen bei der WXW letztes Jahr im Herbstfestival.
Ist auch sehr sympathisch, muss ich sagen.
Absolut. Tracy Williams, muss ich sagen, das ist immer so ein Wrestler. Ja, Achtung, Wortspiel, konnte ich nie so gut greifen. Aber der hat ja auch nie so eine große Rolle, sage ich jetzt mal, gespielt. Also bei Ring of Honor war er ja meistens auch eher Mid-Kader. Seit Ring of Honor quasi von Tony Khan übernommen wurde, ist er gar nicht mehr zu sehen gewesen. Ja, und der macht halt nicht so viel irgendwie halt, ne? Ich meine, es macht Sinn, dass man ihn hier bookt. Der kommt ja auch aus dem New Yorker Raum.
Tracy Williams ist quasi der andere Pol oder quasi das andere Ende der Skala verglichen mit Drew Gallows.
Stimmt?
Luke Gallows, Entschuldigung. Weil Luke Gallows, da sagen wir mal, ne, der war oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort, das krasser Overachiever. Bei Tracy Williams ist es genau andersrum. Tracy Williams war immer zur falschen Zeit am falschen Ort.
Das stimmt.
Der wurde relevanter als bei Evolve, als Evolve nicht mehr relevant war und die anderen halt weg waren, die es relevant gemacht haben. Und ansonsten war er da halt, gerade bei Catchpoint war er halt der Mitläufer, ja.
Ja.
Ein technisch guter Mitläufer, aber er war halt ein Stablemate, ne? Mehr war er dann leider nicht, obwohl ich ihn da schon echt gut fand. Ich meine, heutzutage auch irgendwie absurd darüber zu denken, dass er so krass im Schatten von Drew Gulak stand, aber das war so.
Ja, aber schon, ja, auf jeden Fall.
Und dann war halt die Zeit, dass er dann bei Ring of Honor in der Zeit relevant war, wo Ring of Honor nicht mehr relevant war. Und dann, als er da gerade, also ich glaube tatsächlich, wenn Ring of Honor noch, weiß ich nicht, 6 bis 9 Monate länger unter Sinclair gelaufen wäre, wäre der da relativ relevant geworden und dann war es ja bei AEW und dann war er weg.
Ja.
Deswegen, ich mochte Tracy Williams und der verfolgt mich auch schon sehr lange. Also ich habe ihn das erste Mal bei Evolve gesehen vor 10 Jahren. Ich fand ihn immer schon gut, aber ja, ne? Oft irgendwie ein bisschen Pech gehabt.
Ja, mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass ich ihn schon aus Chikara-Zeiten gesehen, weil ich auf seinem Profil gerade sehe, dass er fucking Dieter von Steigerwald war. Bitte?
War er, ja. Das wusste ich.
Das wusste ich nicht, oh mein Gott.
Der ist ja auch schon diesem Jahr 17 Jahre dabei, ne?
Ja, dass er so lange dabei ist, wusste ich. Und dass er auch aus Chikara kommt, wusste ich. Aber holy shit, ich wusste nicht, dass er bei der BDK Dieter von Steigerwald war.
Doch, wusste
verrückt. Verrückt. Aber ja, jetzt, wir sind ein bisschen abgeschwiffen. Erzähl uns doch mal gerne, wie du das Match fandest. Tracy Williams gegen LeBron Cousin.
Das war auf der Position absolut, also wieder Opener, war das hier auch auf der Position des zweites Match genau richtig platziert. Weil das war halt 8,5 Minuten. Das war spannend. Das war so ein Stück weit, würde ich sagen, ein Styles-Clash. Weil LeBron Cousin ja eher so der klassische physische Wrestler ist und Tracy Williams ja ein absoluter Techniker ist. Das hat aber sehr gut geklickt, wie ich finde. Und die haben halt genau das gemacht, was du da machen musstest. Und nach dem Match war auch dann bei mir so ein bisschen die Angst weg, was ich vorher auch hatte mit, die machen jetzt so PWG-mäßig jedes Match will so ein Match of the Night sein oder so.
Ja.
Werden sie nicht machen, das haben sie auch nicht gemacht. Und das Match war der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, okay, ich sehe es ein. Also in 8,5 Minuten wirklich ziemlich gut, hat eine 6,93 bei Cage-Match, da gehe ich komplett mit, überhaupt auch 7 Punkte gegeben. Hat mir Spaß gemacht. Und war ganz anders schon als das erste Match. Und das ist was wir noch öfters sagen werden, die Variabilität auf der Card war echt gut.
Ja, das war echt gut, war auch an der Position nicht schlecht. Also mit der Wertung, die es hier hat, würde ich auch mitgehen. Tracy Williams konnte dann gewinnen. Bisschen überraschend, aber wenn man dann bedenkt, dass man jetzt hier in New York veranstaltet hat, war es dann doch gar nicht so überraschend eigentlich.
Ist ein Home-Turf, ja.
Genau, ist ein Home-Turf, von daher geht das dann auch klar. Ja, dann gingen wir weiter. Da hat es ein bisschen abgenommen. Da gab es auch wieder so ein kleines Hype-Video hier über Man Like the Reese, ne, der so ein bisschen gesagt hat, ja, ne, im UK habe ich hier alles erreicht, bin hier groß geworden, ne, quasi alles gewonnen und sowas, hatte in dem Video sogar noch den Progress-Title, den er, glaube ich, gar nicht mehr hält. Aber ich nehme an, das wurde wahrscheinlich dann auch während Mania Weekend oder sowas aufgenommen, wahrscheinlich.
Ich denke, ja.
Ist ja okay, ne? Und er hat gesagt, ja, ne, aber hier in den USA habe ich bis jetzt irgendwie immer verloren. Da habe ich noch nichts krass erreicht. Ich will das jetzt mal ändern. Da hat er einen Anruf gekriegt von Julius Smoke. Oh, holy shit. Julius Smokes von Ring of Honor, früher ganz früher aus der Anfangszeit von Ring of Honor.
War ganz früher. Wir reden hier wirklich so 2-3, 2-4, ne?
Ja, also, das war schon wild, ne? Also,
er taucht im Independent-Bereich immer mal wieder auf. Also, ja, ich kann mich zum Beispiel erinnern, wie hieß denn diese Liga? Hieß die nicht VXS, Violent X Suffering oder so?
Ja, sag mir was.
Ja, die gab es mal eine Zeit lang, die gibt es nicht mehr. Da ist er plötzlich auch wieder aufgetaucht. Ich weiß gar nicht mehr, wen er da gemanagt hat. Weil er war ja Manager von vielen dieser Leute, die so in dem Indie-Bereich in New Jersey, so Anfang, Mitte der 2000er bis 2010er, ne? War unter anderem, wie du gesagt hast, Ring of Honor, da hat er Leute wie Loki, Homicide, Jack Evans gemanagt. Aber er hat auch zum Beispiel Leute wie Jigsaw, die Maximos, Ricky Reyes, Rocky Romero, solche Leute halt gemanagt. Rokus.
Genau. Ja, also, und jetzt kann er Man Like the Reese zu dieser Liste hinzufügen, der sich dann natürlich auch wieder zum Ring gerappt hat, ne? When I say O and you say 2-1, O and 2-1, ne?
Man muss ja sagen, vom Vibe passen die beiden dann ganz gut zusammen, weil Julius Smokes ja, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber das Gimmick erinnert ein bisschen an so einen Hip-Hop-Produzenten oder so.
Ja, absolut, also es passt definitiv. Schon. Passt definitiv. Ja, sein Gegner war dann Rich Swann, den ich wirklich, weil auch hier war der Eintritt dann gecuttet. Ich habe den gar nicht erkannt, ne, mit Glatze und mit langer Hose und sowas halt.
Ist ungewohnt, ne?
Ja, ich dachte so, oh, das ist Rich Swann, verrückt. Ja, die haben da gerestelt. Für mich, ich glaube, das zweitschwächste Match der Show.
Ja.
Tatsächlich, ja, also so stilistisch und charakteristisch passt das ja sogar irgendwie noch so, ne? Der funkige Rich Swann, ne? Der auch immer so ein bisschen sich zum Ring tanzt und sowas halt, ne? Gegen Man Like Reese passt das aber irgendwie, ja, stilistisch hat es nicht mehr gepasst. Ich meine, Rich Swann ist natürlich auch nicht mehr der Wrestler, der er vor 10 Jahren war.
Bei weitem nicht.
Er ist vielleicht auch nicht mehr der Wrestler, der vor 5 Jahren war, keine Ahnung. Ja, mit Julius Smokes war ganz lustig halt, was man auch noch sagen kann, das haben wir im ersten Match vergessen, aber da wurde es relevant und hier auch. Es gibt das Kartensystem wie im Fußball quasi. Also wenn du halt irgendwas Regelwidriges machst, dann gibt's eine gelbe Karte, gibt's quasi die Verwarnung. Wenn du dann halt weitermachst oder nochmal was machst, dann gibt's die rote Karte, dann bist du disqualifiziert. Und hat dann hier halt auch noch die Rolle gespielt, aber ja, sonst ist da jetzt meiner Meinung nach nicht so wirklich viel passiert. Wie siehst du das denn?
Also dieses Match ist quasi sinnbildlich für Rich Swann 2026.
Ja, absolut. Weil
das war ja handwerklich nicht schlecht. Und nee. Ich finde auch, wenn hier Cage Match 5,82 ist, völlig faire Wertung. Ich habe auch so 6 Punkte gegeben. Das war ansehnlich, hatte auch eine gute Länge. Und das war ja auch, wenn du dir die Moves anguckst und so, du hast schon gesehen, die beiden können was. Aber Rich Swann ist einfach überhaupt nicht mehr spannend. Der ist wirklich so, das ist ein reiner Moves-Wrestler, wo du sagst, der macht immer so solide bis anständige Matches. Nie weniger, aber auch nie wirklich mehr. Und deswegen, wenn du das Match zeigst, dann ist auch da wieder diese Position ganz gut, weil wenn es jetzt irgendwo anders gewesen wäre, auch ehrlich gesagt, das ist ein bisschen lahm, als Main Event erst recht, aber auf der Position ist es völlig in Ordnung, aber ich finde, du kannst mit Swan auch nur noch in dieser Position einsetzen.
Ja, absolut. Definitiv. War dann, wie gesagt, okay, da gab es noch ein kurzes Interview mit Man Like the Reese, der hat dann gesagt, na, hier, ne, the Golden Ticket Battle Royal, ne, die es dann jetzt hier bald geben wird. Oder die Magic Ticket Battle Royale ist es, Entschuldigung. Hat er sich auch für angekündigt dann. Hat er gesagt, werde ich dann am Start sein. Die wird es ja dann bei der Volume 2 geben.
Genau, stimmt. Bei dem Tiger Style.
Genau. Von wem die wohl produziert ist, ich weiß ja nicht.
Charlie Tiger von
Oh Gott. Stell dir vor, das wäre der Swerve. Dann wurde es aber wieder gut oder sogar sehr gut, wie ich finde, dann mit dem nächsten Match, nämlich ein Tag Team Match. Und zwar die, wie ich sie so schön nenne, die Alabama Bulldogs, nämlich Adam Priest und Tommy Billington, also das der neue Dynamite Kid. Die auch schon ein paar Mal bei AEW und so zusammen aufgetreten sind als Team, also kein ganz neues Team. Aber die gegen ein sehr etabliertes Team antreten, auch mittlerweile fast überall in den USA und auch in Europa sehr aktiv als Tag-Team. Natürlich ist die Rede vom Cowboy Way, also One Called Manders und Thomas Shire. Ich fand das sehr gut. Für mich war es das zweitbeste Match der Show. Tatsächlich. War auch ja so ein bisschen, also es hat sich natürlich abgehoben, weil wir hatten zwar noch ein anderes Tag-Team-Match auf der Card, aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, war es so das einzige richtige Tag-Team-Match auf der Card.
Ja, richtig.
Und das war ein echt sehr gutes Heelwork von, ich meine, von Adam Priest bist du das ja gewohnt natürlich, aber auch Tommy Billington hat da so echt gut an der Seite von Adam Priest so als Heels haben sie mitgespielt, haben die Regeln und auch das Kartensystem gut ausgenutzt, weil das haben sie am Kommentar gesagt, na, wenn du ein Tag-Team bist, im Team bist, dann könnt ihr zwei gelbe Karten natürlich kriegen, also jeder jeweils eine gelbe Karte, ne, hat dann so ein bisschen, so ein bisschen das System quasi ausgedribbelt halt, ne, das war dann schon ganz cool gemacht. Ne? Gab dann Isolationswork quasi auch von Manders. Manders hat dann seinen Schuh verloren. Gutes Heel-Tag-Team-Work dann auch von Priest und von Billington. Also ich fand das schon ziemlich gut. Am Ende gewinnt dann der Cowboy Way. Ja, macht dann auch, glaube ich, mehr Sinn. Und ich fand das, wie gesagt, sehr, sehr gut. Für mich zweitbeste Match der Show. Ich hatte damit auch sehr viel Spaß. Auch von der Länge her absolut in Ordnung. Was sagst du denn, Sebastian?
Für mich war es sogar knapp das Match of the Night.
Also kann man definitiv auch so sehen.
Ich bin da knapp vor dem, was bei dir Match of the Night ist. Das kann man auch, finde ich, rumtauschen. Aber ich muss einfach sagen, das war All Japan Wrestling der 90er, das war King Sword Style im Jahre 2026 in den USA.
Absolut. Das war Terry Gordy und Stan Hansen gegen die British Bulldogs.
Also absolut super. Das war wirklich auch, ich finde sogar die 7-4-1 finde ich fast ein bisschen wenig. Also ich bin ja eher bei guten 8 Punkten.
Ja, same.
Man muss halt auch sagen, das habe ich zu dir auch schon gesagt, als wir es gesehen hatten, hier hat man auf der einen Seite zwei Teams, die miteinander sehr, also die intern sehr gut funktionieren. Mhm. Manders und mit Shire und Priest mit Tommy Billig. Aber besonders Adam Priest und One Called Manders. Ich glaube, die könntest du um 3 Uhr nachts wresteln, die hätten ein gutes Match miteinander. Du merkst einfach, wie oft die schon zusammen im Ring gestanden haben, die Karrieren haben sich auch sehr oft gekreuzt, sind auch teilweise sehr parallel gegangen und in gleichen Orten und so. Die haben einfach so eine gute Chemie miteinander.
Ja, und das hast du ja gemerkt auf jeden Fall. Also das könntest du auch, die könntest du auch im Bus sitzen und die könntest du durchs ganze Land oder vielleicht sogar durch die ganze Welt touren lassen und die würden dir überall ein fantastisches Match machen oder sowas. Halt, keine Ahnung, jedes Wochenende zwei Bundesstaaten oder sowas halt nebeneinander und fertig.
Absolut. Und man muss auch sagen, hier knapp 13 Minuten, perfekte Länge dafür.
Also, ja, absolut.
Habe ich überhaupt nichts dran zu meckern, deswegen, ja, war mein Match of the Night.
Sehr gut. Ja, kann man definitiv dazu, mir hat ein anderes ein klein bisschen besser gefallen, aber das kannst du hier tauschen. Also hier hast du mehrere Matches, wo man das auf jeden Fall sagen kann. Ich fand auch das nächste Match, das reiht sich da sicherlich auch ein. Ich fand das auch sehr gut. Das war für mich tatsächlich das drittbeste Match der Show und sehe ich sogar noch ein klein bisschen über dem Opener. Hier muss man sagen, es gab eine kleine Änderung, denn eigentlich sollte es Deanna Purrazzo gegen Liza Hall geben. Deanna Purrazzo musste aber leider absagen. Die hat sich nämlich eine Woche vorher bei den Ring of Honor Tapings leider verletzt. Und so blieb dann Liza Hall mit einem Mystery Opponent. Also es wurde dann quasi kein Replacement angekündigt. sondern das wurde dann erst live in der Halle verkündet. Auch hier gab es ein sehr cooles Hype-Video für Liza Hall, was ich sehr gut finde, ja. Weil man muss sagen, auch wenn sie, du magst sie auch sehr, sehr gerne, ich bin auch sehr großer Fan von ihr.
Ich hab dazu irgendwann mal eine relativ besondere Beziehung, weil sie ja aus dem Umfeld von Daniel Maccabi kommt. Sie kommt ja auch aus der Region, wo Daniel herkommt, kommt ja auch aus Kanada, auch aus Vancouver. Und ich habe sie ja schon vor 5, 6, beziehungsweise 6, 7 Jahren Wrestling sehen bei 3-2-1 Battle, wo sie auch ganz tolle Matches hatte. Aber das Problem bei ihr war halt immer schon, man muss ja auch sagen, sie ist tatsächlich erst 28, aber sie ist ja trotzdem schon 10 Jahre aktiv.
Ja, auch Wrestlerin der zweiten Generation. Ihre Mutter ist oder war Wrestlerin, ihre Schwester ist auch Wrestlerin.
Gewesen, muss man leider sagen. Bambi musste ihre Karriere beenden.
Ah, okay.
Das wollte ich nämlich auch gerade noch sagen. Sie war ja am Anfang vor allen Dingen immer als, beziehungsweise ich sehe gerade, kann es sogar sein, dass sie. Nee, der hatte 2000. Also bei Cagefish steht die Karriere noch nicht als beendet, aber ich meine, ich habe das mal irgendwo gelesen, weil sie auch ihr letztes Match letztes Jahr im Juli hatte, Bambi Hall. Und am Anfang war leider ja vor allen Dingen in der Kombi mit ihrer Schwester als Four Sisters bekannt. Aber sie ist auch eine sehr gute Singles Wrestler. Vor allem das Lustige ist, Liza und Bambi waren diametral verschiedene Wrestlerinnen.
Ja, absolut.
Also
absolut.
Wesentlich verschiedener als die beiden kannst du wirklich nicht sein. Und das hat das Tag Team, weil Bambi ist halt klassisches Powerhouse und Liza ist absolute Technikerin.
Ja, absolut. Deswegen war ich auch zuerst ein bisschen enttäuscht, weil jetzt, also, ja, was heißt enttäuscht, ne? Weil ich habe mich natürlich auf Diana Perrazzo gegen Liza Hall schon sehr gefreut, weil ich da hättest du natürlich, also da weißt du natürlich stilistisch, in was für eine Richtung das geht, ne? Sehr technisch und sowas halt, ne? Diana Perrazzo ja auch eine sehr gute technische Wrestlerin. Ja gut, wenn dann aber Billy Starks auf Replacement ist, dann kann man ja irgendwie nicht enttäuscht sein. Also wie willst du enttäuscht sein, wenn Billy Starks was ersetzt, ne? Also, und dann auch hier, natürlich ist es Billy Starks, die hier das Replacement macht, ne? ja, also, ich fand das fantastisch, das Match. Natürlich ist das ein anderes Match gewesen, als wenn es das gegen Diana Perrazzo gewesen ist. Da müssen wir uns ja jetzt nichts dran vormachen. Aber vielleicht ist das sogar hier das bessere Match gewesen, weil es hat halt eine gute Mischung, weil Liza Holland natürlich trotzdem ihren technischen Kram gemacht. Auch sehr gut Billy Starks bearbeitet mit Kicks gegen den Arm, gegen die Beine und sowas halt. Hat quasi die Körperteile sehr gut isoliert und dann halt, um die Submissions anzusetzen. Und deswegen fand ich das einen sehr guten Styles. Ich meine, gut, am Ende gewinnt dann natürlich Billy Starks, die AEW-Wrestlerin, aber wenn es gegen Diana Perrazzo gewesen wäre, hätte Diana Perrazzo auch gewonnen. Von daher ist das okay, ja, ne?
Da verändert
sich nichts. Ja, und für Liza Hall, ne, die vielleicht das erste Mal so einem Publikum halt jetzt gezeigt worden ist. Also wenn es eine neue Entdeckung gibt, dann ist es vielleicht die, weil die hat, also legit, wahrscheinlich ist das die Wrestlerin, die wenigsten Leute gekannt haben auf der Karte.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Genau, also Leute, ne, wenn ihr das hört, gebt gerne mal auf YouTube ein Liza Hall, schreibt sich mit 2 I, also L-I-Z-A und Hall, ne, dann H-A-L-L. Gerne auf YouTube eingeben, guckt euch ein paar Matches an, ihr bereut es nicht. Wenn ihr den Stil mögt, da sind ein paar sehr gute Matches, auch sowas wie gegen Nicole Matthews und sowas halt. Ich glaube, gegen Nicole Matthews gibt es ein paar, weil gegen die hat sie wahrscheinlich die meisten Matches.
Ja, also es gibt auch tatsächlich ein paar Daniel Maccabi Matches, also mir fallen allein schon 2 bei 3-2-1 Battle ein. Mhm. Und dann war noch 1 bei 365. Das Beste, was sie hatten, war Anfang 2020 bei 3-2-1 Battle. Das war sehr gut.
Ja, also.
Nicole Matthews wirst du auch. Also, ich habe jetzt hier gerade mal reingeguckt beim Matchguide. Ich habe auf den ersten Blick direkt 4 Liza Hall gegen Nicole Matthews Matches in 3 verschiedenen Ligen gefunden.
Natürlich, ja, sicher. Echt gut, ich meine, es gibt ja auch nicht. Die Szene in Vancouver ist jetzt nicht so ganz groß, vor allem was dann Frauen angeht. Und zumindest halt stilistisch halt, das heißt, dass die halt öfter miteinander wrestlen, mit oder gegeneinander, ist dann jetzt auch wenig überraschend halt, ne, aber, also es lohnt sich, ich kann's empfehlen, ich habe sie also auch entdeckt halt, ne, also gibt euch das definitiv, ist eine sehr coole Wrestlerin, ich mag sie sehr, sehr gerne. Ja, gegen Billy Starks machst du ja natürlich auch nichts falsch, ich finde, das, wie gesagt, ein sehr gutes Match, aber was ist denn deine Meinung zu dem Match, Sebastian?
Für mich war es das 4. beste Match der Show. Ich bin hier auch Sie ist vielleicht nicht ganz so gut wie du, aber ich sehe es auch besser. Das hat bei Cage Match 6,35. Ich bin da eher so bei guten 7 Punkten.
Ja.
Also so 7, 7,35 vielleicht. Also von den 7 Punkten Matches fand ich es auch am besten. Ich glaube tatsächlich, dass das mindestens ein adäquater Ersatz war. Ich glaube nicht, dass das andere Match besser gewesen wird, das glaube ich. Billy Starks war auch tatsächlich diejenige, die ich getippt habe, die es wird, weil wenn in Doubt, dann meistens Billy Starks.
Ja,
weil sie ja immer noch auch einfach absurd, obwohl sie halt unter Vertrag ist bei AEW, einfach absurd viel auch bei kleinen Ligen auftritt. Ne? Also es ist halt nicht nur so dieses, ich bin AEW-Wrestlerin und dann sieht man mich mal vielleicht bei Wrestling Rover und West Coast, ja, da sieht man sie auch, aber sie ist halt auch noch bei wirklich Freelance-Wrestling oder Wrestle-Arts oder hast du nicht gesehen. Bei wirklich kleinen Ligen. Und ich fand das Match hier auch ziemlich gut. Das war, wie du gesagt hast, technisch. Liza Hall hat ein gutes Show bekommen, auch wenn sie verloren hat. Billy kann das auch generell ganz gut, dass die Leute in der Niederlage gut aussehen lässt.
Ja, definitiv.
Und auch hier wieder 11,5 Minuten, super Länge für so ein Match auf der Position. Und ja, kann man auch nichts Schlechtes gegen sagen, wie ich finde. Insofern auch dafür Cook-Empfehlung auf jeden Fall raus.
Das ja, definitiv. Also würde ich auch sagen, Cook-Empfehlung auf jeden Fall. Ne, du hast es auf Platz 3, ich habe es auf Platz 3, du hast es auf Platz 4. Also bei so einer Card definitiv ja dann auch nicht verkehrt und absolut sehenswert.
Absolut.
Ob das nächste Match dann sehenswert ist, da lässt sich vielleicht drüber streiten. Auch hier gab es dann ein nettes kleines Hype-Video über Charles Mason, wo ich sagen muss, da haben wir im Vorfeld ja auch schon drüber gesprochen. Also, wenn man diesen ganzen Charakter Charles Mason einfach so 3 Stufen runterschraubt, so von seiner 12 auf 8 oder 9 nur runter, oder 7, dann ist das direkt deutlich erträglicher, wie ich finde. Weil so wie er das auch geredet hat und was er dann auch gemacht hat, fand ich das sogar gar nicht schlecht in dem Hype-Video da.
Also, ich fand das sogar ziemlich gut. Also, ich kann es auch einmal kurz ein bisschen skizzieren. Mhm. Also erstmal ist es ja so, bei GCW, die Leute, die es verfolgen, ist dieser Charakter, ja, ne, er entführt Leute, es ist halt immer, wenn du sagst, das ist auf 12, nee, eigentlich ist es auf 20 von 10.
Ja.
Es ist immer vollkommen over the top, was auch leider dann oft die Matches so ein Stück weit überschattet. Und hier hat man ja so ein Hype-Video gemacht, wo man erstmal auch auf den Wrestler sich fokussiert hat, wo er gesagt hat, ja, ich bin der Meinung, ich bin einer der natürlichsten Junior Heavyweights von den Bewegungen her und so, was man natürlich anders sehen kann, aber ne, Wrestler sollen ja Selbstbewusstsein haben, deswegen das ist ja absolut legitim.
Ja.
Das fand ich erstmal schön, weil man da nicht halt diesen Soziopathen, Psychopathen, Serienkiller dargestellt hat, sondern erstmal einen, der halt übers Wrestlerische redet. Ja. Und dann hat er halt gesagt, ja, das ist insofern kein Gimmick, weil ich mag Schmerzen. Ja. Und das ist was, wo ich sage, okay, das ist dann natürlich schon so, geht in die Richtung des Charakters, den er auch bei GCW hat, aber noch auf eine Art und Weise, die nachvollziehbar ist und die, ich sag jetzt mal, einen Charakter erzählt, der noch irgendwie greifbar ist und der nicht, also ich finde sein GCW-Charakter, der ist ja fast schon cartoony. Das ist ja, ja fast schon wie so ein Zeichentrick-Bösewicht.
Ja, absolut.
Und das hier war halt ein Charakter, wo ich sage, okay, damit kann man arbeiten, weil man die Essenz rausgearbeitet hat, ohne diese ganzen Dinge, die mich halt nerven. Und wenn ich da einmal aufs Match übergehen kann oder darf.
Gerne, gerne.
Das hat auch dafür gesorgt, dass ich dieses Match, muss ich ehrlicherweise sagen, viel besser fand, als ich befürchtet hatte. Weil, wenn, da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, wenn Charles Mason einfach mal wrestelt, ist er ja an sich nicht schlecht.
Nö.
Und hier hat er zwar dann auch gewisses Heelwork gehabt gegen Amazing Red und ich muss halt sagen, eigentlich ist das für mich ein ziemliches Horror-Match. Weil, wie gesagt, Charles Mason in GCW, wenn ich allein, also ich kriege ja schon PTSD, wenn ich das Shania Twain-Lied im Radio höre.
Ja.
Und Amazing Red in 2026 muss ich halt auch nicht mehr sehen. Aber wenn dieser überbordene Charakter weg ist, siehst du das auch im Ring, weil dann macht er zwar Heelwork, die haben auch so ein bisschen außerhalb gebrawlt, aber man hatte hier natürlich eher im Vordergrund stehen auch die Schüler gegen Lehrer-Story, weil Amazing Red ja der Trainer von Charles Mason ist. Und dadurch haben sie auch auf eine Art und Weise gewrestelt, auch mit dem Outside-Brawling und so, die dann mehr so ein bisschen in die Richtung Storytelling ging, würde ich sagen. und auch ein Stück weit die wrestlerischen Schwächen von Amazing Red kaschiert hat, auf der einen Seite, auf der anderen Seite halt nicht diese nervenden Elemente von Mason reingebracht hat. Und deswegen, ich fand das Match wirklich überraschend gut. Ich fand natürlich jetzt nicht eins der besten Matches, aber ich muss ja mal was gestehen, was ich vorher nicht gedacht hätte. Ich habe diesem Match 7 Punkte gegeben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hättest du mir das vorher gesagt, ich hätte es nicht geglaubt. Ich hätte gesagt, ey, wenn das ein 5-Punkte-Match wird, bin ich zufrieden. Und ich bin da sehr positiv überrascht rausgegangen.
Ja, also ich bin da ein bisschen härter vielleicht. Also positiv überraschend war es schon, aber die Messlatte für Charles Mason bei mir liegt auch sehr, sehr niedrig. Also die ist so niedrig, da kannst du nicht mal drunter Limbo tanzen, ne?
In Kombination mit Amazing Red in 2026 liegt die ja noch niedriger, ne?
Ja, du merkst schon, es haben sich beide Mühe gegeben, sich gegenseitig, ich sag mal, gut aussehen zu lassen. Also Charles Mason hat für seinen Trainer natürlich auch gesellt. Und Amazing Red hat sich extra Mühe gegeben, weil es gegen seinen Schüler ging. Ne? Also mit einem jeweils anderen Gegner.
Amazing Red hat so viel gefressen wie gefühlt in den letzten 2 Jahren zusammen nicht mehr. Auch gesellt
Absolut. Und hätte wahrscheinlich gegen jemand anderen hätte das nicht gemacht, wenn er einen anderen Gegner gehabt hätte, ne?
Absolut.
Da muss man natürlich auch sagen, wir sind in New York. Das ist natürlich dann auch das Amazing Red zu Hause und sowas halt, ne? Das kommt da natürlich auch nochmal hinzu. Aber ich fand es jetzt auch nicht so prall. Ich werde tatsächlich eher bei 6 Punkten. Bei 6 Punkten. Ich fand es dann auch mit 15 Minuten dann doch ein bisschen lang. Also mach doch 12 oder 10 vielleicht sogar draus.
Ich muss aber sagen, also ich kann es insofern verstehen, weil das war natürlich hier so ein bisschen das emotionale Match der Show einfach mit dieser Schüler-Lehrer-Geschichte. Und wie gesagt, das sind beides New York Lokalmatadoren. Also ich würde eher sagen, das hat für mich noch gerade so den richtigen Absprung erreicht. Also wäre es jetzt noch mal 2-3 Minuten länger gewesen, dann hätte ich das auch gesagt. Aber das war so, als ich dachte, oh, jetzt könnte es aber vorbei, dann war es auch vorbei. Also es war noch ebenso okay für mich, so würde ich das sagen.
Ja, ich meine, umso besser. Das Problem ist nur, du darfst dich an diesen Standard jetzt nicht gewöhnen von Charles Mason. Weil den kann er wahrscheinlich nicht halten. Hier bei den Kommentaren von dem Match hat auch.
Ja. Der Punkt ist, Charles Mason könnte diesen Standard wahrscheinlich halten, aber es wird bei GCW nicht passieren.
Das ist richtig.
Weil das Wrestlerische kann er durchaus, nur das Problem ist halt die Art und Weise, wie er dargestellt wird. Allerdings, diese Art der Performance bei Amazing Red, die können wir erstmal nicht mehr erwarten. Da hast du auf jeden Fall recht. Das war das beste Amazing Red Match wahrscheinlich in den letzten 2 Jahren, was ich gesehen habe oder so.
Ja, definitiv. Ich meine, er ist ein cooler Wrestler. Er ist ja auch sehr einflussreich, was gerade so die 2000er Indie-Szene und sowas angeht und sowas. Halt,
ich glaube, er ist ein guter Typ, so von dem, was man so hört.
Ja, definitiv. Aber ja, ist das für mich irgendwie im Jahr 2026 ähnlich wie so ein Homicide, bevor er letztes Jahr retired ist. Ne? Also,
das Absurde ist halt bei ihm, das ist ja gar nicht so sehr, der ist ja nicht alt, der ist 44, aber du merkst halt, dass der 28 Jahre Wrestling in den Knochen hat. Der hat natürlich halt sehr früh schon angefangen.
Ja, der wrestelt halt seit der 16 ist das dann oder wann oder 17, ne? Also,
deswegen,
halt dann schon.
Ja, deswegen, das ist jemand, wo ich auch sage, das ist noch keiner, wo ich sage, boah, wenn der auf Karte ist, geh weg. Solange der halt in gewissen Positionen ist, jetzt keine Titel hält oder Main Event ist oder so, kann ich den sehen, aber in anderen Matches denke ich mir oft, boah, wenn der jetzt länger da wrestelt, das muss ich mir jetzt nicht unbedingt angucken.
Ja.
Ich kann schon verstehen, warum er noch auf Cards ist, das schon, aber ich muss ihn halt eigentlich nicht mehr haben.
Ja, also ist jetzt auch nicht keiner für mich, wo ich sage, oh, Amazing Red ist auf der Card, die Show muss ich mir angucken, ne, also.
Nein, aber es ist auch keiner, wo ich sage, oh, Amazing Red ist auf der Card, da gucke ich es nicht. Das auch nicht.
Ja, das jetzt nicht, aber er ist jetzt auch kein Draw oder sowas für mich, ne?
Nein.
Oder generell halt, ne? Das soll man sagen. Aber er spielt ja zum Glück auch in seiner eigenen Liga keine große Rolle, von daher ist es ja dann okay.
Ja, ist er inzwischen auch eher so Trainer und Mentor.
Ja, das ist ja okay. Also ich glaube, da gibt es schlechtere Trainer, die du haben kannst. Gerade wenn du so einen Junior oder sowas
halt. Er ist, glaube ich, sogar als Trainer mit seiner Erfahrung und allem, was er erlebt hat, ziemlich gut.
Ja, das glaube ich auch sofort. Gut, dann gibt es ein Match, worüber wir jetzt reden müssen.
Ja.
Vorher gab es dann noch, also eigentlich sollte das ist das Tag Team Match, ne? Effie und Mance Warner, also ehemalige Second Gear Crew, gegen Beast Dog, also Beastman und den Mad Dog Conley. Ja, es wurde vorher schon angekündigt, dass quasi in der Ecke von Effie und Mance Warner sollte halt Steph DeLander sein.
Ja.
Also die Ehefrau von Mance Warner auch. Ja. Und in der Ecke von Beast Dog, warum auch immer, soll Ellie Catch sein? Ja, weißt du wohl, Matt Doc Connelly ist der Dog, Beastman ist halt das Beast und Ellie Catch ist oder war die Katze? Haha. Ja, dann hat aber erstmal Steph DeLander quasi eine Promo gecuttet über Ellie Catch. Ja, hier Ellie Catch, du denkst, du bist hier die krasseste Bitch irgendwie im Wrestling. Ja, aber ich bin hier die härteste Bitch im Wrestling. Lass mal kämpfen. Das war im Prinzip der Plot so mehr oder weniger von der Promo. Lass mal ein Match haben.
Das fand ich ganz witzig sogar.
Ja, war ganz witzig, aber war schon ein bisschen random halt, ne, irgendwie.
Ja, völlig random.
Und, ja, haben sie sich so ein bisschen geprügelt, haben sich dann auch aus der Halle geprügelt. Ich glaube, für das Match selber waren sie dann gar nicht mehr relevant.
Nee, war sich auch gut schon.
Ja, war dann auch okay. Da kamen halt die beiden Teams raus. Auch relativ fix geendet dann halt. Hier wurden dann natürlich, wenn man rote und gelbe Karten hat, was macht man dann damit? Ja, man muss natürlich das dann auch komplett ausschöpfen. Da gab es ja hier die Double-DQ gab es dann gegen beide halt. Weil beide hier halt, ne? Da sind ja auch sehr hardcoreige Wrestler oder so. Oder Matt Warner geht sogar teilweise ein bisschen in die Deathmatch-Richtung. Ne? Matt Doc Connelly hat seinen Dog-Collar immer dabei. Ja, Epi hat von Hardcore bis Deathmatch ist auch so alles Mögliche gemacht. Also muss man hier halt auch in die Vollen gehen.
Beastman auch durchaus teilweise, ja.
Ja, Beastman auch teilweise durchaus, genau. Vor allem in den letzten paar Jahren auch. Wir erinnern uns an diesen Forest-Fight da gegen Bam Sullivan. Den fand ich sehr unterhaltsam.
Ich auch.
Und vielleicht aus falschen Gründen, aber der war lustig auf jeden Fall. Ja, und dann kam natürlich, das haben wir dann auch noch vergessen zu sagen, es gibt ja einen Special Enforcer quasi, der die Regeln hier enforced bei Produce.
Ja, er wurde sogar als Security benannt. Genau, weil man muss ja sagen, ne, wenn man daran denkt, ne, Regeln einhalten, dann denkt man natürlich an Nick Gage.
Ja, natürlich. Ja, der fand das dann natürlich nicht so geil. Der hat so, was macht der hier? More Focus, ne?
Natürlich. Also, Nick Gage wurde mal wieder gefragt, ey Nick, wie oft kannst du in 5 Sätzen Fuck sagen? Und Nick hat gesagt, yes.
Yes, genau. Yes. Ja, ne, hat dann natürlich erstmal seinen Stick hier gemacht, ne? Where's my fucking gang at? Und all so ein Kram, ne? Kennst du, liebst du, ist alles okay. Da kam halt noch natürlich seine Security dazu. Das sind ja auch so ein paar Leute. Einmal ist es ja Marshall Stunt, der natürlich als Wrestler bekannt ist, aber auch, weil er einer der top-gerankten Leute ist bei Powerslap. Falls irgendjemand darauf Wert legt oder für jemanden wichtig ist, erwähnen wir das mal hier. Und der andere Typ, der ist, ich glaube, Sumo-Weltmeister oder Sumo-Champion in den USA auf jeden Fall geworden jetzt dieses Jahr.
Vielleicht, glaube ich, so mit der bekannteste Sumo-Ringer in den USA.
Genau. Die sind quasi dann die Head of Security quasi für Produce. Die haben sich dann auch eingemischt. Ja, und dann hat erstmal Nick Gage irgendwie seine eigene Security angepöbelt und gesagt, ja, was macht ihr hier? Warum greift ihr hier ein oder sowas halt? Ja, wollt ihr die Q gehabt, wollen sich alle geprügelt haben und so? Nee, so läuft das hier nicht, Leute. Wir machen das neu. Nächste Show gibt's hier Mads Warner gegen Matt Doc Connelly im Hardcore-Match um beide Titel von Mads Warner. Und ich bin der Enforcer. So, Schluss jetzt hier. Ich hab die Schnauze voll. Ich mach das jetzt hier selber. Ja.
Ja, also, ich weiß nicht, willst du dazu zuerst was sagen oder soll ich anfangen?
Fang gerne an.
Okay. Ich muss jetzt erstmal sagen, ich finde es tatsächlich gar nicht so schlimm wie manche anderen. Also, wir müssen natürlich sagen, das ist ohne Frage das schlechteste Match. Also, da gibt es ja gar kein Vertun drum.
Ja.
Aber das war de facto auch mehr so eine Art Engel. Und ich muss halt sagen, ich fand es schon irgendwie unterhaltsam. Jetzt nicht, dass ich sage, boah, das war mega geil, aber es gibt halt Leute, die haben mir so 3 Punkte gegeben, das finde ich jetzt nicht. Also ich wäre da schon eher so bei 4 bis 5, weil ich für das, was es war, eigentlich ganz. Der Brawl an sich war auch gar nicht so schlecht, fand ich. Klar, dieses WDQ-Finish dann, aber bei der ersten Show, dass du da auch irgendwelche Sachen hast, die nur in Richtung Bild abgehen, wenn das ein Match ist und wenn ich das auch auf dieser Position habe, wo wir ja auch danach dann nochmal ein bisschen ein intensiveres Match bekommen werden. Ich kann nicht da sehr gut, also ich sag mal so, wenn das in Anführungszeichen das Lowlight ist, dann beschwere ich mich da nicht drüber.
Ja, das stimmt.
Und wie gesagt, ich fand's irgendwie sogar ganz witzig. Klar war das insgesamt das Schwächste, ist logisch, aber irgendwie, dass du auch, es klingt jetzt komisch, aber das hast du ja bei GCW auch, dass du auch immer so gewisse trashige Komponenten hast. Und das war halt hier so das Trashige, auch dann mit, ne, wie du das schon gesagt hast, mit Nick Gage greift deine eigene Security an und so.
Ja.
Kann man machen, also ich find's okay. Nicht gut, aber ich finde
es. Ja, ich fand es auch nicht so krass schlimm wie viele, aber es war dann schon klar, dass Lowlight und auch das Match-Technisch das Schlechte schon auf der Karte.
Natürlich, ne? Natürlich.
Ja, besser wurde es dann aber, würde ich sagen, im Co-Main-Event.
Ja.
Da gab es nämlich einen. Ja.
Genau. Wobei, da ich eine Sache kritisieren musste, die ich bisher gelobt habe, aber erzähl das mal. Okay.
Genau, also es gab ein 10-Man-Tag-Team-Match, also 5 gegen 5. Das Team von Bam Sullivan, Cole Redrick, Gringo Loco, Joe Janela und Matt Mako. Und sie trafen auf die späteren Gewinner dann Lee Moriarty, Marcus Mathers, Marcus Dunn und das Top-Team, also Jay Lucas und Teriyaki. Ja, dann fang doch jetzt gerne an, bitte, Sebastian, über dieses Match.
Sonst hättest du auch anfangen können. Also, größter Kritikpunkt an dem Match zu Beginn, das war das einzige Match, wo ich sage, das war ein bisschen lang.
Ja. Ja.
Es war ein Co-Main-Event und der geht dann fast 19 Minuten. Also ich verstehe, dass so ein 10-Man-Tag-Match jetzt nicht in 7 Minuten vorbei ist. Weil dann packst du vielleicht nicht auf die Position.
Das ist richtig.
Weil an sich, ich weiß zum Beispiel, liebe Grüße an der Stelle, Morbo fand das Match auch ziemlich gut. Handwerklich war das auch ziemlich gut. Also das war auch ein interessanter Mix, weil du ja so von sehr dynamischen Wrestler, ne, Moriarty, Jay Lucas, Teriyaki, Moriarty auch jemand, der technisch gut ist, du hast dann auch Leute wie Gringo Loco, der sehr dynamisch ist, du hast so Leute, die so alles können, wie Janela und Redrick, du hast einen sehr technischen Wrestler mit Mako, Bam Sullivan, der eher in die Hardcore richtet. Du hattest von allem was dabei, ne, Markus Dunn als X-Faktor fand ich auch cool.
Ja.
Deswegen, an sich war das ein ziemlich gutes Match, 6,75 ist eine gute Wertung dafür auf Cage Match. Aber ja, paar Minuten länger oder machst es halt auf der anderen Position, dann finde ich es noch ein bisschen besser. Deswegen für mich war das so, ich glaube, es war so ziemlich in der Mitte von den Matches. Ich würde es, glaube ich, so auf 5 sehen.
Ja, auf 5 würde ich es jetzt auch sehen. Die Länge hast du schon angesprochen, ist auch für mich das größte Manko, nicht das größte Mako, weil der war im Match. ja, ich habe dann aber auch irgendwie so ein bisschen abgeschaltet ab dem Punkt, weil die Show ging ja natürlich auch schon relativ lange und
wobei man da auch sagen muss, wenn ihr euch das anguckt und von der Länge so ein bisschen abgeschreckt sein, das ist allerdings alles nicht ganz so wild, wie es aussieht, weil wenn man das zusammenrechnen würde, Pre-Show und Main-Show, wären es glaube ich 4:40, man muss allerdings sagen, diese Trailer und so, die wiederholen sich ja, das heißt, wenn ihr die einmal, oder manche, wenn ihr vielleicht das vorher auf YouTube schon, also zum Beispiel die Sache hier mit Derry, die du angesprochen hast, wo er seinem Hund Shakespeare vorliest, das kannten wir schon von YouTube, ne, weil das vorher auch schon da geteilt wurde. Deswegen, das konnte ich dann überspringen. Und du hattest halt dann immer wieder solche Sachen, oder du hattest ja auch Musik-Acts, die du überspringen konntest, oder als das Team von Orange Crush Orange verteilt hat in der Halle. Ich weiß gar nicht, ob das hier war oder irgendwo hier drumherum warst. Das muss man natürlich sagen. Ist dann schon eine längere Show, aber da waren auch Dinge bei, die jetzt nicht Wrestling-related waren, die man skippen konnte.
Ja, definitiv. Ja, aber ich habe dann trotzdem so ein bisschen abgeschaltet. So war dann immer noch absolut nicht schlecht, das Match natürlich. Auch ein bisschen durcheinander natürlich bei so vielen Leuten, aber ja, ich fand das dann grundsolide jetzt. Also nicht überragend gut und nicht überragend schlecht. Also so an fünfter Stelle passt dann, denke ich, auf jeden Fall, so wie du sagst. Ja, da gab es dann noch ein kleines Interview von Lee Moriarty, weil der produziert ja dann die zweite Show, ne? Tiger Style. Die jetzt ja dann auch schon in einer Woche stattfindet. In einer Woche, also stand der Aufnahme 9.7., also nächste Woche Donnerstag, findet diese Show statt.
Richtig.
Werden wir aber gleich nochmal genauer drauf angehen, auf die Cards, die schon angekündigt sind, würde ich sagen, dann gegen Ende.
Richtig.
Und wurde er auf jeden Fall nochmal interviewt, hat gesagt, na, was steht so an? Hat er gesagt, okay, ne, was machen wir hier, ne, ich kündige dann mal den Main-Event an für die Show, da werde ich natürlich selber drinstehen und ich treffe dann auf Jonathan Gresham und das ist nicht nur alles, ne, Jonathan Gresham, der ist ja auch bekannt für sein Pure Wrestling, ehemaliger Pure Wrestler, auch eigentlich der Grund, warum es den Pure-Title bei Ring of Honor wieder gibt, muss man ja auch sagen.
So, ja.
Und er hat mit dem Ring of Honor Management gesprochen, sprich mit Tony Khan, und er hat es klar gemacht, also bei der Produce-Show Nummer 2, Tiger Style, wird das Match zwischen Jonathan Gresham und Lee Moriarty dann auch um den Ring of Honor Pure Title sein.
Das wird sicherlich sehr gut.
Ja, wird ein geiles Match.
Das wird quasi Wrestling pur.
Ja, auf jeden Fall. Aber nur, wenn du mit ins Abenteuerland kommst. Naja, lieber nicht. Ja, und dann besagte Jonathan Gresham hat dann auch den Main Event gemacht mit Live-Entrance, sein Entrance-Theme, das wurde live gespielt.
War echt cool, ja.
Das war ganz cool. Er hat ja hin und wieder generell in der Show
schlechtere Musik-Performance im Wrestling erlebt.
Auf jeden Fall. Definitiv. Es gab es ja auch während der Show so ein, zwei Mal so einen bekannten New Yorker Musiker oder sowas, der auch so ein paar Lieder halt da
richtig
gegeben hat. Ganz nett halt, aber das sind halt wieder die Kontakte, die er dann halt wahrscheinlich Adam wieder hat in die ganze New Yorker Szene da und sowas halt, ne?
Absolut.
Und aber wenn man diese Kontakte hat, warum soll man sie denn nicht nutzen? Also von daher ist es ja auch alles cool. Ja, und dann gab es halt Jonathan Gresham. Das hat sich ja bei der WrestleMania Weekend Show von Action schon so ein bisschen angedeutet. Quasi, da gab es ja das Trios-Match.
Richtig.
Und jetzt gab es das Singles-Match Jonathan Gresham gegen Fuminori Abe. Ja, Sebastian, was sagst du zu dem Match? 16 Minuten 6.
Ja, also ich habe ja gerade gesagt, für mich ist knapp das Match von Cowboy Ray gegen Adam Priest und Tommy Billington das Match of the Night, aber wirklich knapp vor diesem Match. Und ich kann auch so verstehen, wenn man das Match hier als Match of the Night nimmt, weil das war schon wirklich gut. Das war, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmen würdest, aber ich habe auch zu einigen gesagt, das fühlte sich an wie ein bisschen Superfall.
Absolut.
Es ging sehr in diese shoot-stylige, ambitionhafte Richtung. Mhm. Auch dann das Finish war super mit dem, dass das auch durch Ringrichterentscheid endet. Und das war einfach wrestlerisch sehr stark, physisch und einfach genau, also es war genau das, was ich mir erhofft habe, was man sich erhofft, wenn man von Minoru Abe gegen Jonathan Gresham liest, was ja auch, ne, lieber Freund von mir, der Stefan, liebe Grüße an der Stelle, hat zum Beispiel gesagt, das könnte ja auch ohne Probleme ein Karat-Finale sein. Ja, könnte es auch.
Ach schon.
Ne? Also, ich meine, beide waren schon bei Karat, Gresham hat schon gewonnen. Also, ja, das. Und hier muss ich auch sagen, da fand ich zum Beispiel 16 Minuten völlig in Ordnung.
Das ist ja auch 16 Minuten, was passiert, ne?
Genau, es hat sich auch nicht so angefühlt, finde ich. Also, es war auch sehr gut strukturiert, das möchte ich auch noch erwähnen. Was bei 16 Minuten ja schon auch nicht unwichtig ist. Deswegen, das ist eine Länge, wo ich absolut nicht meckere. Hab mir rundherum wirklich gut gefallen. Ist auch das am besten bewerteste Match mit 7,78 bei KTRT.
Ja, war für mich tatsächlich sogar das Match of the Night knapp dann vor dem Tag Team Match. Also ja, haben wir ein bisschen die Position getauscht. Aber
ist für mich aber halt, auch beides gleich. Also, wenn ich auch beides sagen würde, was wären das so? Es wären für mich beides so 4,5-Sterne-Matches.
Ja, absolut. Also ist ähnlich, ne? Das geht sich Hand in Hand, ne? Manches ist auch ein bisschen persönliche Präferenz oder sowas, aber absolut. Du hast schon ganz gut gesagt. Es war wie so ein bisschen Superfight, auch mit diesem Finish, wo halt quasi einfach Gresham das Knie von Abe immer und immer wieder einfach auf die Matte gehauen hat und es dann die Referee-Stoppage gab. War schon cool gemacht auf jeden Fall.
Auch so brutal aus, ne? Ich muss sagen, ich schreck bei sowas ja mehr zusammen als bei manchen Deathmatch-Sports, weil es einfach, ich sag jetzt mal, nachvollziehbarer ist.
Also jeder hat sich schon mal das Knie gestoßen oder ist aufs Knie gefallen oder sowas halt, ne? Das kannst du einfach viel mehr relaten, auf jeden Fall. Haben sich da gut gegeben, ne? Eine Mischung aus viel Technik, viel Striking und sowas halt, ne? Haben auch eine gute Chemie, die beiden zusammen einfach gehabt. Also das hat schon geballert, ne? Also das ist schon gedacht. Da kam mir auch so die Idee, Fuminori Abe, ne? Der könnte ja auch mal so eine Produce-Show machen. Der macht ja immer seine Fighting Detectives in Tokio. Könnte doch auch mal als Produce-Show irgendwie machen oder sowas halt. Na, in den USA dann, warum nicht, ne?
Ja, vor allem, man muss ja auch sagen, bei ihm ist es sicherlich auch sehr gut umsetzbar, weil er ja einer der Japaner ist, der mit am besten Englisch sprechen kann.
Ja.
Und er ist auch sehr, sehr gut vernetzt in den USA, in Europa und so, deswegen, das wäre durchaus was ich sehe.
Ja, definitiv, ja. Und dann gab es halt noch eine kleine Abschlusspromo von Jonathan Gresham, der dann quasi die Show beendet hat, macht ja auch Sinn, wenn er das macht. Er hat ja auch gewonnen und er ist ja auch der Mitkurator von der Show, genau, der Gastgeber quasi. Also ist das ja okay, wenn er dann auch mal ein bisschen redet, ne, nochmal das letzte Wort und sowas hat. Und damit hat die Show geendet. Bevor wir vielleicht mal in die Zukunft blicken, was die nächsten Shows bringen, Sebastian, doch gerne mal ein Gesamtfazit. Was ist so deine Meinung zu der Show? Wie stehst du so im Gesamten zu dem Ding?
Also ich finde, dass das für eine erste Show wirklich gut funktioniert hat.
Ja.
Ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen positiver, als die Cage-Match-Wertung da ist. Mhm. Die ist nämlich bei 6,89. Man muss allerdings fairerweise sagen, sie ist relativ geteilt. Das heißt also, wir haben aktuell 4-8er-Wertungen. Das ist unter anderem meine 5-7er-Wertung, 4-6er-Wertung. Ist alles, glaube ich, argumentierbar, diese Wertung. ich wäre so Punkt höher, also bei 7,89, so bei knappen 8 Punkten. Ich fand halt, dass es 3 wirklich gute Matches gab. Die waren auch noch schön verteilt über die Card mit dem Opener, mit dem angesprochenen Tag-Team-Match von Cowboy Ray und Adam Priest und Tommy Billington und dem Main-Event. Dann fand ich halt, dass eine gute Variabilität drin war, dass du nichts hattest, was ich jetzt absolut furchtbar fand, dass du viele verschiedene Matches hattest, wo du sagen könntest, ja, das gefällt mir vielleicht besser und das gefällt mir besser. Und insgesamt, gerade für eine erste Show, auch mit der Produktion und dem Ganzen drumherum, fand ich das schon ein ziemlich gelungenes Debüt. Man muss allerdings auch fairerweise sagen, ich bin wahrscheinlich von dieser Show auch eher das Zielpublikum, als beispielsweise, ja, liebe Grüße an der Stelle, unser Marcel, der die Show auch gesehen hat und da 6 Punkte gegeben hat, was ich absolut nachvollziehbar finde. Das heißt also, ich glaube, dass die Show sicherlich für mich mehr gemacht war als für andere. So fair muss man sagen.
Ja. Ja, ich wäre wahrscheinlich so bei 7 Punkte, hatte damit aber trotzdem auch echt, aber auch auf jeden Fall Spaß. Also ich wusste ja nicht so, was ich so erwarten sollte. Also hat sie in gewisser Art und Weise die Erwartungen dann schon übertroffen. Ne, Produktion ist sehr, sehr gut. Viele Matches waren gut. Es gab jetzt kein wirklich richtig schlechtes Match, wo man sagen kann, das war irgendwie ein krasser Ausfall oder sowas halt. Ne? Du hast schon gesagt, so, es waren 3 gute Matches oder 3. Oder sagen wir mal 2 sehr gute Matches und dann nochmal 2 auf jeden Fall auch gute Matches und der Rest war mindestens solide.
Ja.
Würde ich sagen, also, ne, ich habe da irgendwie, wie gesagt, ich wusste nicht, was ich erwarten sollte, also hat es ja schon irgendwie overperformed, weil es halt gut war. Ja, und hat mich auf jeden Fall auch dann wieder gespannt gemacht, wie es jetzt weitergeht. Also ich werde jetzt auf jeden Fall auch mit ein bisschen Vorfreude auf die nächste Show halt gucken, würde ich sagen.
Absolut. Und du hast ja gerade schon angesprochen, es ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme Freitag, der Donnerstag, der 9.7., Entschuldigung, ich war schon gedanklich im Wochenende. Ist es halt auch nur noch eine Woche und dann ist schon wieder die nächste Show.
Genau, da können wir ja gerne mal
Tiger Style, was du gerade schon angesprochen hast.
Genau, die ist dann in der White Eagle Hall in New Jersey. Also gerade GCW und JCW-Fans kennen dieses Venue natürlich. Findet halt da statt. Diesmal kommentiert von Caprice Coleman und Ultramantis fucking Black.
Das ist schon stark.
Das ist schon sehr geil. Ich hoffe, wir kriegen irgendwann mal Walker Stewart und Ultramantis Black. Das wäre, glaube ich, eine sehr geile Kombi.
Absolut.
Dann gehen wir da mal kurz die Card durch. Da gibt es einmal die Magic Ticket Battle Royal. Ich lese jetzt die ganzen Leute nicht vor, aber ich muss sagen, sehr geil, da ist Old Man Youngboy dabei.
Und der wichtigste Name von allen ist André Chase. Spaß.
Ja, stimmt, der ist ja bei der Show auch zurückgekehrt, hat gesagt, oder zurück zum Indie-Wrestling gekehrt. Hat sich so ein bisschen bemerkt gemacht. Ja, ne, ein paar interessante Leute sind dabei. Steve Macklin, Slade. Ja, Matt. Ich weiß gar nicht, hat man gesagt, was der Sieger dieser Golden Ticket Battle Royale bekommt? Ich glaube nicht, ne? Also abseits von dem Golden Ticket.
Ich glaube nicht, ne?
Da, mal gucken. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass entweder kann sich derjenige vielleicht ein Match wünschen oder vielleicht wird der Sieger einfach der Produzent für eine zukünftige Show.
Das ist sogar eine gute Idee. Also gerade bei dem Konzept der Liga könnte man das eigentlich ganz gut machen.
Ne, dass man sagt, so ja, der Gewinner kriegt halt quasi, wird halt mit Kurator quasi. Und da hast du ja dann auch zum Beispiel viele Möglichkeiten. Guck mal, du hast jemanden wie Slade oder Bear Bronson oder sowas. Das heißt, du könntest ja selbst so eine Deathmatch-Produce-Show machen, wenn du willst. Ne? Also durch dieses Konzept, dass halt die Wrestler die Producer mit sind, kannst du da ja verschiedene viele machen. Du könntest so eine Ambition-Card machen, du könntest eine reine Deathmatch-Show machen, du könntest irgendwie einen Mix machen oder sowas. Du kannst halt viele verschiedene Sachen machen einfach. Das ist halt ganz cool eigentlich.
Aber jetzt machst du mir schon ein bisschen Angst. Du willst mal so sagen, dass wir die Perspektive haben, dass es eine Charles-Mates-Produce-Show geben könnte? Ja, boah, weiß ich nicht.
Ja, nee, gut, nee, lassen wir das lieber. Okay, ja, dann gibt's ein Six-Man-Tag-Team-Match. G-Sharp, Manny Low und Titus Alexander gegen TME, also Duke Davis, Gallon Jones Jr. und Mike Montgomery. Ja, könnte ganz nett werden. Manny Low mag ich sehr gerne, Titus Alexander ist natürlich auch super. Dann noch ein Six-Man-Tag-Team-Match. Matt Mako, Oney King und Travis Williams gegen den Cowboy Way, also Manders und Shire und LeBron Cousin quasi. So ein bisschen die Ambition-Wrestler oder die technischen Wrestler gegen die Hoss.
Genau.
Das könnte ganz cool werden. Dann haben wir Beastman gegen Markus Stunt.
Also ich hab wirklich ein bisschen Angst, also um Beastman jetzt.
Ja, schon, ne? Also, ja, könnte eine lustige Dynamik haben, wenn es nicht ganz so lang vielleicht wird.
Ja.
Gabby Forza gegen Rana Yagami von Stardom, das könnte interessant werden.
Ich weiß gar nicht, ob wir es schon erwähnt haben, aber das wurde auch schon im Vorfeld der ersten Shows überhaupt angekündigt, dass es da so eine Arbeitsübereinkunft zwischen Stardom und Produce gibt, in deren Rahmen dann einige Wrestlerinnen auch rüberkommen und Rana Yagami ist da auch beinhaltet.
Ja, das ist ganz cool. Dann Match, das könnte auch sehr cool werden, ein cooler Clash. Joey Janela gegen Darren Bankston.
Das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen.
Ja, ich finde das auch ganz cool. Also wenn Janela da einen guten Mix mit jemandem rausholen kann, oder wenn jemand da einen coolen Mix dann miteinander rausholen kann, dann die beiden, sagen wir es so. Ja. Ein Match, was auch interessant geht, aber ich weiß noch nicht, aus welchen Gründen, ist Man Like the Louise gegen Adrian Quest.
Alien Quest ist für mich, der könnte ruhig noch ein ION im Namen haben, weil der ist für mich wirklich immer so ein bisschen Fragezeichen. Manchmal finde ich den ziemlich gut und manchmal denke ich mir so, weiß ich nicht.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Dann ein 8-Woman Tag Team Match. Quasi die Damen aus der Pre-Show. Nicht ganz, featuring Ellie Catch und Steph Zalanda. Also Ellie Catch, Dark Sheik, Emerson Jane und Johnny Robbie, die dann debütiert gegen Jhenny Kai, Jordan Blade, Nikki XS und Steph Zalanda. Ja, im Zuge dann dieser Fehde halt gegen, oder diesem, was auch immer halt, zwischen Steph Zalanda und Ellie Catch. Wahrscheinlich halt auf Aufbau für irgendwann dann ein Singles-Match.
Ja.
Dann haben wir Fred Rosa gegen Effie. Völlig interessante Ansetzung, weil es ja zwei offen homosexuelle Wrestler sind, die gegeneinander kämpfen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es das Match gibt, aber ja, Fred Rosa finde ich jetzt nicht so ganz krass, aber ne, der macht ja viel Arbeit auch im New Japan LA Dojo und sowas halt. Ja, warum nicht, sage ich mal, ne?
Also, man muss zumindest fairerweise sagen, er war ja als Darren Young absolut farblos und langweilig bei der WWE.
Ja.
Und er hat jetzt zumindest noch eine Karriere gemacht, die ich ihm so nicht zugetraut hätte im positiven Sinne, deswegen.
Das stimmt, das auf jeden Fall. Ja, war gut für ihn, warum nicht? Vielleicht wird ja auch ein cooles Match draus. Mal gucken. Ja. Dann das Match, was es dann gibt mit dem Special Enforcer Nick Gage. Es geht um den Revolver World Title und um den Undisputed IWTV Title. No Disqualification natürlich. Mance Warner verteidigt beide Titel gegen Matt Dog Connolly. Ja, das wird abgehen.
Ich habe übrigens gerade mir noch gedacht, könnte ein bisschen sehr viel werden, aber wahrscheinlich sind da schon die Pre-Show-Matches mit drin, ne? Bei diesen.
Ich kann mir vorstellen, dass.
Ja. Dann wäre es zwei Pre-Show und neun in der Main-Show, das passt.
Genau, also wahrscheinlich, ich denke mal, eins von den Six-Mans wird in der Pre-Show und vielleicht entweder Adam Priest gegen Man Like the Reese oder Gabby Forza gegen Rana Yamagi geht wahrscheinlich noch in die Pre-Show, könnte ich mir vorstellen.
Ja, und ich denke, dass das G-Sharp Tag-Team-Match geht vielleicht noch in die
Pre-Show. Ja. Ja, das ist gut möglich. Hier muss man ja auch sagen, der hätte in dem Six-Man hätte eigentlich Starboy Charlie sein müssen, aber ne, WWID.
Ja, und, ob das wirklich der Grund ist, wissen wir nicht, aber man hat sich sehr viel aufgeregt auf Social Media, da müssen wir jetzt nicht unbedingt noch Öl ins Feuer gießen.
Nee, das ist okay, das stimmt. Ja, und dann der Main Event halt, haben wir eben auch schon angesprochen. Ring of Honor Pure Title Match, Lee Moriarty gegen Jonathan Gresham. Das wird dann schon ein sehr gutes, hohes technisches Niveau zwischen den beiden geben. Das wird dann schon ganz geil. Ja. Dann haben wir noch eine Special Show quasi am selben Tag wie AW Redemption in Montreal, quasi dann ein Afternoon-Special, bevor es dann halt den AW Pay-Per-View gibt. Dementsprechend ist es nicht Produce, sondern es ist Produi oder Produa. Verzeih mir, ich kann kein Französisch. in Montreal. Da gibt es dann Darren Bankston gegen Oney King. Ja, das könnte ganz cool werden. Ja. Fuwa-chan von Stardom gegen Nikki XS. Da weiß ich nicht, was ich mir darunter vorstellen könnte, aber
ich weiß auch nicht, was ich zu erwarten habe, ehrlich gesagt. Aber gucken.
Ja. Mal gucken. Joe Janela gegen LeBron Cousone, da kann ich mir schon vorstellen, was ich darunter zu erwarten habe. Dann Tracy Williams gegen Mance Warner, das könnte auch cool werden.
Ist auf jeden Fall ein krasser Styles-Clash.
Ja, die fucking Super Smash Brothers sind zurück, also Evil Uno und Stu Grayson.
Ja, wir sind in Kanada, ne? Wir sind in Ostkanada.
Genau, wir sind in Montreal, das heißt, das passt schon gegen Fresh Air, also Junior Benito und McRae Martin, also auch ne, aus der Ostküste von Kanada dann, das passt also. Auch ein interessantes Match, Hazuki von Stardom gegen Liza Hall, das könnte auch sehr cool werden.
Das ist ohne Witz fast die beste Ankündigung von der Card, finde ich.
Ja, absolut, das könnte auch so ein bisschen so ein Dark Horse sein.
Da hab ich echt Bock drauf.
Ja, Liza Hall auch Kanadierin, aber von der anderen Küste, also die fliegt dann einmal quer durchs Land.
Genau.
Und dann gibt's dann halt noch, könnte sein, dass das vielleicht der Main Event wird, ich weiß es nicht. Beast Dog,
der Main Event.
Also Beastman und Matt O'Connelly gegen Jonathan Gresham und Green Phantom, was zur Hölle?
Ja, die haben gesagt, ihr könnt hier in Montreal veranstalten, aber Voraussetzung ist, Green Phantom muss im Main Event auftauchen.
Genau, die Alternative war Sexy Eddie, da haben sie gesagt, wir nehmen Green Phantom.
Wir nehmen Green Phantom. Aber ich sage mal sicher, Sexy Eddie, echt lustig. Stell dir mal vor, Sexy Eddie gegen Beastman, das wäre schon, oder gegen Mad Dog, das wäre schon witzig gewesen.
Also ich hätte ja gesehen Sexy Eddie gegen Nikki XS, aber das bin nur ich.
Ich glaube, da denkt sich auch Adam ab, dann, die Probleme wird sie nicht haben immer.
Ja, die Probleme wird sie nicht. Wir sind noch neue Promotion, wir müssen langsam machen. Ja. Genau, das ist die Produ. Dann gibt es noch Nummer 3, Asuka, also produziert von Rocky Romero. Six-Woman Tag Team Match, Fuwa-chan, Hazuki und Rana Yamagi gegen Jinai Kai, Jordan Blade, Nikki XS. Natürlich hier ein bisschen Lucha-Influencer, Skadi und Persephone, beide von CMLL natürlich. CML,
ja.
Genau. Dann Josh Barnett gegen The Butcher. Okay, interessant. Ja. Dann Match, was ich auch sehr geil finde, Karl Malenko, der auch schon ein paar Matches wieder hatte bei Action und sowas, gegen Tim Bosby. Sehr cool.
Das ist halt so ein Match, das schreit eigentlich eher so Dean oder so, finde ich.
Ja, absolut, das stimmt natürlich. Ja, und dann, das wird wahrscheinlich.
Das wird ja auch noch mit Produce-Unterstützung stattfinden.
Genau, da kommen wir gleich auch nochmal zum Rest. Genau. Dann der Main Event halt, ne, der Producer Rocky Romero gegen Mystico. AKA Rocky Romero wird der erste Producer sein, der verliert.
Ja, glaube ich auch.
genau, das sind quasi die erste Runde von Shows, die angekündigt worden sind, die auch noch quasi dann Cards haben. Dann wird es geben. Das sind übrigens Tiger Style am 16.7. 10 Tage später ist Prudui am 26.7. Dann davon eine Woche später, nicht mal eine Woche später, ist dann Asuka.
Genau.
Dann lässt man ein bisschen länger Zeit, dann ist knapp 1,5 Monate Pause. Im September gibt es dann Janela Saurus Rex, also produced von Joey Janela und Mac McBain, auch ein sehr geiles Poster.
Ja, bin ich auch.
Genau. Am gleichen Tag gibt es dann die Co-op-Show mit Dean als.
Yes. Also quasi die nächste Dean-Show, also mit Action Wrestling und Sekunda Kanina.
Genau, quasi Dean 4 müsste es dann sein, ne?
Genau, das ist quasi die Matinee-Show vor der Janela und McBain-Show.
Genau. Dann gibt es Volume 5, Skoden. Ich weiß gerade gar nicht, von wem die produziert wird, das steht hier gar nicht.
Da ist noch eine vor, tatsächlich. Aber die steht nicht bei Catchwatch, die steht auf der Ankündigung von Produce, die ich hier habe. Du hast nämlich noch die in der TWE Arena vergessen.
Stimmt.
Die ist nämlich noch, es gibt nämlich am 19.09. in Red Bank in der TWE Arena, die ist allerdings tatsächlich nicht auf Cagematch gelistet, aber die ist auf diesem, auf dieser Ankündigung von Produce drauf. Gibt es eine Show gemeinsam mit TWE, mit Action, mit SCI und AC. AC ist die Liga von Darius Lockhart. Und da gibt's das Pass Radley Invitational. Du, wusstest du vorher, wer Pass Radley ist?
Nein.
Also Pass Radley, ich kann ihn tatsächlich, er kam aus Chattanooga und Pass Radley war jemand, der war, ich glaube, zwischen Anfang der 70er und Ende der 90er aktiv. Und zwar bei eigentlich allen mehr oder weniger großen Ligen. Also er war bei viel in den Territories, ne? Jim Crockett Promotions, NWA, er war Continental Wrestling Association, er war auch bei New Japan, er war bei All Japan, er war auch bei der WWF, er war auch bei der WCW und vor allem, und das ist das, wo ihn viele auch von kennen, er war Trainer im Powerplant von WCW. Und er ist dann, war wie gesagt 23 Jahre aktiv, hat dann 98 Karriere beendet. Und ist 2005 bereits an Herzversagen verstorben und ihm ist halt diese Show gewidmet. Er ist jetzt nicht in der Gesamtgeschichte des Wrestlings vielleicht der größte Name, aber in Chattanooga ist er schon eine regionale Legende gewesen.
Ja, da passt das ja durchaus. Ich sag mal, Die Produce-Menschen legen da ja auch sehr viel Wert drauf. Quasi respektieren die Vergangenheit und sowas. Von daher passt das ja auch, wenn man das dann halt zusammen macht und so. Ne, warum nicht? Genau, die gibt's dann natürlich. Dann am 12. Oktober gibt es dann Skoden. Jetzt habe ich es auch rausgefunden. Die wird produziert von oder co-produced von Carl Fredericks.
Ja.
Okay, gut. Dann 10 Tage später in Los Angeles gibt es dann Volume 6 Hell Comes to Dogtown. Co-produced von den Dogs, also David Finlay, Gabe Kidd und Clark Connors. Einen Monat später gibt es dann in Brooklyn am Black Friday quasi.
Also, da, also ich muss mal sagen, das hätte ich nachher gedacht. Stark.
Ja. Das stimmt. Am Black Friday, co-produced von Darian Bankston und Darius Lockhart quasi, also von AC quasi produced.
Richtig.
Also das quasi. Ja, sag.
Das ist ja quasi der Double Black Friday dann.
Weil ja, genau.
Auf der einen Seite halt dieser Tag, der Black Friday, ist ja inzwischen in Deutschland, ne, Amazon und so auch sehr bekannt. Da ist immer der Tag nach Thanksgiving, da gibt es die ganzen Schnäppchen auch nochmal, womit da quasi der Weihnachtsverkauf oder Weihnachtsschlussverkauf, kann man das mal nennen, startet. Und natürlich auch noch die Doppelbedeutung, weil AC Wrestling, die Promotion von Darius Lockhart, wo Darian auch sehr aktiv ist, ist eine der wahrscheinlich wichtigsten Promotions, wenn es um Repräsentation von People of Color geht.
Ja. Also, da schon gut gemacht, das muss man schon sagen, auf jeden Fall. Ne? Also, genau, also die gibt es dann halt noch, das ist dann quasi die vorletzte Show dieses Jahr. Und dann gibt es im Ende Dezember quasi zwischen Weihnachten und Neujahr, am 27. und 28. gibt es dann einen Doubleheader, quasi so wie ich das verstanden habe, soll es dann auch ein Tag-Team-Turnier sein, das Rock'n'Roll Express ja. Invitational, dementsprechend auch vom Rock'n'Roll Express halt co-produced, da haben sich ja quasi auch dann schon Manders und Thomas Shire nach dem Sieg bei der ersten Show früher angekündigt.
Ja, also wenn ich das richtig im Kopf habe, haben die das nicht auch einfach quasi angekündigt?
Ja, die haben das, glaube ich, angekündigt, die Show, das ist richtig.
Das fand ich ganz lustig, also, da kam jetzt nicht irgendwie dann raus, oh, du hast übrigens so ein Turnier und wir sind dabei.
Ja, genau. Ja, und der Rock'n'Roll Express selber kam auch nicht raus.
das fand ich echt ein bisschen witzig.
Weißt du, was gefehlt hat eigentlich, wenn der Rock'n'Roll Express rauskam und dann käme Carrie Mort raus, hätte das einfach angekündigt oder so. Ja, vielleicht auch nicht.
Also da lieber Scheuer und...
jeden Tag die Woche und sonntags zweimal auf jeden Fall. Ja, aber das sind dann quasi die Shows, die Produce jetzt dieses Jahr noch haben wird. Das heißt, ja, also mindestens jeden Monat eine, sogar mehr als eine in den meisten Monaten.
Es sind 10 Shows, die angekündigt sind. Bis ja, krass, Ende des Jahres.
Ja, schon wild auf jeden Fall, aber hat man auf jeden Fall was vor. Muss man mal gucken, also bis zu Asuka sind sie auf jeden Fall im Bundle mit drin. Also da gab es sie ja so als Bundle.
Ging das nicht, waren es nicht sogar die ersten 5 Shows, die in dem Bundle waren?
Ja, genau, also Volume 1 bis 4 und die Pudui, ne? Glaube ich.
Genau. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob die Dean da auch mit drin war, aber ja, auf jeden Fall die von dir angesprochenen Shows plus die schon gelaufen, das stimmt.
Bei Dean könnte ich mir auch vorstellen, dass
die vielleicht nicht drin.
Ja, die war nicht drin. Da könnte ich mir auch vorstellen, hier steht zwar auch mal AEW, aber ich glaube, das ist einfach per Default reingesetzt worden. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass die vielleicht wieder auf YouTube umsonst kommt.
Ja, Dean und AEW, schwierige Geschichte.
Ja, deswegen, wobei ich glaube, dass grundsätzlich AEW nicht interessiert, was das für Shows sind.
Vielleicht sagen die Leute, die Dean machen, wir wollen nicht auf was laufen, wo AEW draufsteht.
Ja, das stimmt. Ja, und die ersten waren ja auch eigentlich umsonst auf Dean, auf YouTube und genau. Sowas halt. Oder zumindest genau. Die zweiten. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die vielleicht auch wieder auf YouTube kommen.
Das kann ich mir auch vorstellen.
Die Show kommen.
Weil es ja auch ein Martini-Event ist.
Ja, genau. Ja, aber auf jeden Fall war wieder ein bisschen was vor. Ich bin auch ein bisschen, ich würde schon sagen, ein bisschen mehr gehypt als vorher.
Ich auch. Wobei ich sagen muss, ich habe ja von Anfang an gesagt, ich glaube, die Qualität, die da rauskommt, die wird auf jeden Fall nicht schlechter. Das ist auch so.
Ja.
Ich bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, wie langlebig das alles ist.
Das ist die Sache, und ja.
Ich muss sogar schon sagen, wenn sie das so durchgezogen bekommen, wie sie sich das jetzt vornehmen, dann ist das schon ein Erfolg und sag ich, boah, krass, dann kann das auch durchaus länger bestehen. Ja. Aber das müssen sie erstmal alles so schaffen.
Das stimmt. Das stimmt. Ja, es ist halt auch immer so ein bisschen, ne, man guckt halt immer so ein bisschen noch mal mehr drauf, wenn dann halt irgendwie so viel auf einmal halt angekündigt wird oder sowas halt. Dann denkt man so, ja, ne, ihr habt noch keine Show gemacht, aber habt schon irgendwie 6 oder so angekündigt. Ne? Ist dann immer so, jetzt habt ihr eine Show gehabt und es sind 10 über 10 angekündigt worden. So, ja, ja, weiß ich nicht. Ne? Ob das vielleicht manchmal ja. Dann nicht einfacher wäre, wenn man da kleine Brötchen backen muss. Aber ich sag mal,
genau. Der
Adam, der dahinter steckt, der ist schon sehr von seiner Vision und von seinem Produkt überzeugt. Das muss man ja auch mal ganz klar so sagen. Also Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen hat er ja auf jeden Fall.
Und man muss natürlich auch sagen, viele werfen ihm ja auch Arroganz vor und ich finde ihn auf Social Media vielleicht auch teilweise ein bisschen nervig. Ja. Und man kann schon sagen, er nimmt den Mund ein bisschen sehr voll. Man muss allerdings natürlich auch sagen, das ist hier nicht irgendein Fan oder so, sondern der weiß ja an sich, also der hat ja schon Hintergrund. Der weiß, wie man Events veranstaltet, der hat viele Kontakte. Das heißt also, das hat so eine gewisse Basis, was er da macht. Und ich sag zumindest so, ich traue ihm zu, dass er den Worten Taten folgen lassen kann, aber das muss er halt auch erstmal beweisen. So würde ich das sehen.
Ja, definitiv, aber man hat auf jeden Fall einen guten Auftakt oder Start für das Ganze gemacht. Kann man das eigentlich als Promotion bezeichnen oder sind es eher Eventreihen? Keine Ahnung, ist es irgendwie ein Misch von beidem, ne?
Sowohl als auch, würde ich sagen.
Sowohl als auch, ja, irgendwie schon, das stimmt. Und mal gucken, wie es sich entwickelt, aber ne, die ersten paar Shows haben wir ja auf jeden Fall uns alle besorgt im Bundle. Die werden wir auf jeden Fall gucken. Ich denke mal dann auch wahrscheinlich zeitnah besprechen. Und dann gucken wir mal, wie es so weitergeht, würde ich sagen.
Das Einzige, was man sagen muss, die nächste Show ist an einem Wochenende, wo SCI ist. Die werde ich wahrscheinlich erst später gucken können.
Ja, das same auch.
Da muss ich sagen, tut mir leid, Producer, aber da hat SCI
oft. Da auf jeden Fall andere Prioritäten. Das definitiv. Das ist ganz, ganz klar so. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben.
Ich kann übrigens schon mal ein bisschen Spoiler geben. Haltet mal so Augen und Ohren offen. Dazu werde ich ja auch wieder was finden zum SCI.
Absolut.
Mehr sage ich noch nicht.
mehr sagen wir nicht, aber ihr dürft euch auf jeden Fall freuen.
Ja.
Und wir freuen uns auch auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, machen wir hier aber jetzt den Deckel drüber und hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.